von Rot, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München.
Hallo und herzlich willkommen zum Mirsan Roth Podcast. Wir nehmen heute am Tag nach dem großen bayerischen Desaster auf. Der FC Bayern München ist im Pokal ausgeschieden. Wieder mal in der zweiten Runde. Da kann man ja fast sagen, die letzte Saison war eine Ausnahme, als man bis ins Viertelfinale vorstoßen konnte. Jetzt ist es wieder die Regel, nämlich in der zweiten Runde, wie schon gegen Gladbach vor 2 Jahren und gegen Holstein Kiel ebenfalls in der zweiten Runde damals ausgeschieden. Es ist diesmal der erste FC Saarbrücken, der den Bayern so richtig auf die Nerven geht und mit 2:1 in die nächste Runde einzieht. Wir wollen sprechen über natürlich dieses Pokalspiel, aber auch über das große Spiel, was jetzt ansteht in der Bundesliga. Der FC Bayern München spielt gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga auswärts, wird mit reduziertem Personal antreten, mit dem dünnen Kader, den wir ja auch schon oft genug in der Vergangenheit besprochen hatten. Und ich werde das natürlich nicht mit mir selbst besprechen, sondern wir haben relativ wenig rotiert hier im Mirsan Roth Podcast, nämlich gar nicht. Zu Gast ist wieder Dr. Konstantin Eckner. Schön, dass du da bist, Konstantin. Hey.
FCS. Nein, was? Ich hab mich ja auch nochmal in Vorbereitung auf diese Sendung durch das Vereinsliederbuch quasi des ersten FC Saarbrücken gearbeitet.
Ja, das bin gespannt. Ich bin gespannt, was du hier so zum Besten gibst. Machen wir einen Gesangspodcast aus.
Ich meine, das finde ich auch interessant, weil irgendwie kann ich mich daran erinnern, das ist jetzt schon einige Jahre her, an Saarbrücken in der zweiten Liga, also in den 2000ern war das.
Ja.
Haben die auch ein paar interessante Spieler gehabt. Und klar, dann sind sie ein bisschen von der Bildfläche verschwunden bis runter die Regionalliga. Aber jetzt quasi, das war jetzt das Comeback des ersten FC Saarbrücken. Mehr oder weniger auf der deutschen Fußballlandkarte. Jetzt werden einige Saarländer sagen, das kann ja nicht wahr sein, natürlich. Aber es ist ja auch so, ich meine, auch der Ludwig-Parks-Stadion. Ich muss aufpassen, dass ich nicht Ludwig-Jahn-Sportpark sage. was mir schon ein paar Mal passiert ist in der Vergangenheit. Ist ja auch umgebaut worden. Das war ja eigentlich mal so eins der traditionellen Stadien, was noch erhalten wurde, ne? So wie Rosenauer Stadion mal eine Zeit lang noch. Aber es hat sich einiges getan und ich möchte gleich zu Eingang Justin zu dir sagen, ich habe einfach Fußballmathematik jetzt betrieben. Saarbrücken ist momentan 15. der dritten Liga, 2 Plätze hinter 68 München, also ist eindeutig 60 momentan die Nummer 1 in Bayern, in München.
Also du willst es jetzt aber auch provozieren, ne? nachdem du letzte Woche hier im Podcast noch so witzige Andeutungen gemacht hast, dass dich ja keiner hören will etc., willst du es diesmal wirklich drauf anlegen, ich merk's schon. Also
jetzt, Freunde, jetzt ist die halbe Community ist gerade am Kochen. Ne?
Kurve.mirsanroth.de, lasst gern all euren Frust raus.
Schreibt's bitte rein, aber ansonsten die E-Mail von Justin kennt ihr ja. Denn er ist ja redaktionell verantwortlich hier.
Genau.
Ich sag ja nur, also ich meine 1860 ist momentan 13. und Saarbrücken 15.
Tja gut, wo stehen sie im Pokal? Das ist ja entscheidend.
60 im Pokal.
Habe ich heute im BR gesehen, irgendwie auf dem Instagram-Account. Ich glaube, der erste FC Nürnberg ist der einzige bayerische Club, der in Richtung Achtelfinale zieht.
Nee, sie sind ja auch von 16 verbliebenen Vereinen, sind 8 oder 9 aus der zweiten Liga, das muss man nachzählen. Ja. Also eigentlich die stärkste Liga Deutschlands einfach.
Ja, man könnte ja fast sagen, Borussia Dortmund muss ja in diesem Jahr, also RB Leipzig ist jetzt raus, die Bayern sind raus, das ist ja jetzt, innerhalb von wenigen Tagen sind die ja der absolute Top-Favorit, wenn man so will.
Ja, Leverkusen noch weiter. Ja, also sich auch nicht mit Ruhm gekleckert.
Aber Dortmund 5-2. Ist ja Pokalmannschaft, also die müssen. Mit Edin Terzic als Pokaltrainer.
Ja, ich meine, für Leipzig schon ein bisschen, weißt du, da bist du 2 Jahre lang im Finale, was ja auch immer ein Highlight war und dann verabschiedest du dich auf diese Art und Weise. Es ist auch witzig. Aber also insgesamt, der Pokal hat schon einige skurrile Spiele hervorgebracht, auch in diesem Jahr wieder. Es gab mal eine Zeit, fand ich, und vielleicht ist es auch nur ein Eindruck und eine Wahrnehmung, die irgendwie nicht ganz evidenzbasiert ist. Aber es gab eine Zeit, so vor ein paar Jahren, da war eigentlich der Pokal schon eine ausgemachte Sache für die Erstligisten und vielleicht für die Top-Mannschaften aus der zweiten. Also da gab es wenig irgendwie so Überraschungsteams, die dann irgendwie ins Viertelfinale kamen. In diesem Jahr, könnte anders sein. Alles hat sich verändert, die ganze Gemengelage jetzt hier im Pokal. Also es ist ja faszinierend. Bisschen zur Wiederauferstehung von Hertha BSC.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copa TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copa TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, es ist alles möglich im Pokal, es ist Wahnsinn. Und,
selbst Hertha gewinnt.
Bisschen was verändert hat sich ja auch bei den Bayern von der Gemengelage her, denn am Wochenende haben sie noch 8 zu 0 gegen den SV Darmstadt 98 gewonnen, was ein bisschen deutlicher klingt, als es letztendlich war, denn Joshua Kimmich hat in der 4. Minute die rote Karte gesehen, darüber wird dann vor allem mit Blick auf das Dortmund-Spiel auch zu sprechen sein. Nach einem Pass von Manuel Neuer, wo ich sage, den muss er nicht unbedingt spielen, stellt sich Kimmich aber auch ziemlich blöd an, bringt seinen Gegenspieler zu Fall, hat Glück, dass es nicht im Strafraum war, ich denke mal, er hätte ihn auch laufen lassen können. Dann steht es halt 0-1, also so what, Bayern hätte wahrscheinlich das Spiel trotzdem noch irgendwie gewonnen. Im Endeffekt war es egal, weil Darmstadt sich ebenfalls dezimiert hat, Klaus Gjasula und Matej Maglica sehen ebenfalls die rote Karte jeweils in der 21. und 41. Minute. Und in der zweiten Halbzeit drehen die Bayern dann richtig auf. Harry Kane 51., Leroy Sané 56., Musiala 60., Sané 64., nochmal Kane in der 69., Thomas Müller in der 71., Musiala in der 76. und Kane macht den, ja, nicht den lupenreinen Hattrick, aber den Hattrick, seien wir mal nicht so perfekt, in der 88. zum 8-0, sehr, sehr deutlicher Sieg, insofern mit vielen Rekorden auch. Ich glaube, 3 Platzverweise in der ersten Halbzeit hat es noch nie gegeben in der Bundesliga. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber die 8 Tore in der zweiten Halbzeit waren, glaube ich, auch rekordverdächtig. Also da gab es so ein paar Sachen mit vielen Rekorden. Dann dazu dieses Mittellinientor von Harry Kane, was ja auch noch dazu kam. Also sehr, sehr wildes und spektakuläres Spiel. Gerade nach dieser zweiten Halbzeit hat man ja nicht erwartet, dass die Bayern sich dann im Pokal beim 1. FC Saarbrücken so extrem schwer tun, oder du etwa?
Nee, also nicht ja, schwierig. Ich meine, andererseits, irgendwie, es war schon ganz schön verkorkst, der erste Halbzeit gegen Darmstadt. Ich weiß, dass die zweite dann so dominant aussah, wobei natürlich Darmstadt auch sich, also maximal unklug angestellt hat, ja, mit einem Mann in Überzahl dann so aggressiv zu spielen und dann 2 der 3 Innenverteidiger zu verlieren. À la Bonne, muss man erstmal schaffen. Also ich meine, es gibt ja andere Teams, die sind ein bisschen cleverer spielen, ne? Die sagen, okay, wir sind jetzt in Überzahl, aber wir spielen quasi auf Zeit und versuchen diese Überzahl über die Zeit auszunutzen.
Ja.
Indem man einfach die Bayern ein bisschen müde spielt, zumal man ja weiß, okay, die haben auch nicht so viel auf der Bank. Ist ja aktuell nicht, ich meine, gerade in der Defensive. In der Offensive kann Tuchel immer wieder wechseln. Können wir auch dann gleich drüber sprechen, über mögliche Aufstellungen gegen Dortmund. Also vorn gibt es natürlich Optionen. Allerdings ist das eben auch nicht FIFA oder EAFC, wo du dann quasi alles mit Offensivspielern füllen kannst, sondern hinten drin hat der Bayern nicht so viele Auswahlmöglichkeiten und Tuchel kann schlecht wechseln. Das heißt, wenn da hinten dann schon einer mit Rot vom Platz geflogen ist, dann kann ich doch versuchen, so die nach und nach ein bisschen müde zu spielen. Aber nein, ich gehe natürlich mit einer Abwehr, angeführt von Klaus Gjasula, komplett mal auf Angriffsmodus. Zumindest hier punktuell war es ja so. Da wurde ja wirklich aufgerückt, ja, sind, und dann wurden sie plötzlich ausgekontert.
Ja, gab auch ein paar Konter, genau.
Ja, das war das Problem. Also die waren zu konteranfällig dafür, in welcher Position sie eigentlich waren. Und für mich unverständlich. Deshalb, klar, man hat dann irgendwie gedacht, okay, die zweite Halbzeit hat Bayern so ein bisschen gerettet, wo ich habe ja in meiner ESPN-Kolumne geschrieben, dass momentan jedes Bayern-Spiel ein Spektakel ist und meistens dramatisch irgendwie verläuft. Also das habe ich einfach mal reingeschrieben, weil ist ja eigentlich auch so, ne?
Auch überraschend das oder ausgerechnet unter Thomas Tuchel, oder? Der ja unbedingt und viel für Kontrolle steht. Wir haben ja auch letzte Woche drüber gesprochen, dieses relativ statische Positionsspiel, wirklich darauf ausgelegt, gerade dieses Wilde auch so ein bisschen auszumerzen. Ich sag mal so, die Bayern haben ja in der Vergangenheit häufig sehr, sehr wild Fußball gespielt, unter Flick ganz besonders, aber auch unter Nagelsmann, die ja ein bisschen mehr für diesen dynamischen Offensivfußball auch stehen, beziehungsweise auch so ein bisschen für Chaos an manchen Stellen zumindest. Und da hat Tuchel ja schon versucht, das komplett auszumerzen. Umso mehr überrascht es ja, dass sie jetzt eigentlich fast in jedem Spiel so wild sind.
Ja, aber es gibt also defensiv schon einige Unzulänglichkeiten. Ich meine, jetzt können wir auch reingehen ins Saarbrücken-Spiel. Jetzt mal abgesehen davon, wie das Spiel ausgegangen ist. Also selbst wenn die Bayern gewonnen hätten. Und sie hatten ja Chancen gehabt. Und Schreiber hat sich da natürlich auch wieder quasi berühmt gehalten.
Ja.
Es passiert in solchen Spielen ja meistens, dass du natürlich dann auch dafür sorgst, dass der Torhüter des Gegners irgendwie eine Berühmtheit wird. Manuel Riemann kann davon ja nochmal berichten, wie er mal zur Berühmtheit wurde.
Da werden die Geschichtsschreiber aufgepasst haben.
Hashtag Burghausen. aber was schon auffällt, jetzt auch in diesem Spiel, ist, dass Bayern einfach gerade so Rückraumabsicherung, also der Rückraum hinter der Abwehr oder vor der Abwehr, je nachdem aus welchem Blickwinkel man sieht, die Absicherung war echt nicht krass. Also die war teilweise sehr, sehr schwach. Und Saarbrücken wurde ja dazu eingeladen. Also die spielen ja nominell mit einer Fünferkette. Ja. Aber wenn du darauf geachtet hast, wie die Halbverteidiger teilweise aufgerückt sind, weil sie gemerkt haben, okay, weißt du, Sechser rückt auf, Halbverteidiger rückt auf. Wir haben ja eine Möglichkeit, in den Rückräumen mit Rückpässen, wenn wir mal nach vorne kommen über die Außen, echt da in Lücken reinzustoßen, weil irgendwie bei den Bahnen keiner irgendwie die Lücken schließt. Und das ist ja nicht das erste Mal jetzt so gewesen. Ich meine, selbst Mainz hatte auch hier und da ganz gute Ansätze gehabt, diese Rückräume zu bespielen.
Ja.
Okay, ich meine, da hat Saarbrücken auch versucht. Und ich meine, das war jetzt echt nicht irgendwie technisch brillanter Fußball.
Und ja, aber die haben es gut gemacht. Also das muss man
ja natürlich
sagen. Haben sie gut jetzt bespielt. Kim vor allem immer wieder auch rausgezogen aus seiner Position, der teilweise echt überfordert war. Also jetzt nicht nur bei diesem Pass, der dann auch zum Ausgleich geführt hat in der ersten Halbzeit, den er meiner Meinung nach zumindest muss er wissen, dass Franz Kretzig jetzt nicht der Spieler ist, den man da vielleicht in der Situation auch anspielen sollte. Aber auch unabhängig von Kretzig weiß ich nicht, ob man so einen Pass dann auch spielen sollte. Also wird ihm da schon, sage ich mal, 60% an dem Ding geben. Und auch darüber hinaus hat Kim immer wieder relativ überfordert damit gewirkt. Verlasse ich jetzt meine Position, verlasse ich meine Position nicht. Klar, ein bisschen auf sich allein gestellt und auf allein gelassen auch. So wie du es auch gerade gesagt hast, die Bayern verschieben dann auch in die Lücken einfach nicht so gut. Aber klar, von ihm erwartet man dann auch ein bisschen mehr.
Ja, also das, ich meine, er hat ja auch schon so ein paar positionelle Probleme gehabt in anderen Spielen jetzt in dieser Saison, beispielsweise gegen RB Leipzig, als Tuchel auch relativ viel Kritik geäußert hat an dem Gegentreffer gegen Leipzig, an diesem ersten Tor durch Openda.
Ja.
Als auch irgendwie Paulsen bekommt den Ball zugeworfen per Einwurf, ne? Und Kim geht erst hin, geht dann wieder zurück. Also ein bisschen wirres Positionsspiel, in dem Sinne, okay, spiele ich jetzt gegen den Mann oder spiele ich nicht gegen den Mann? Ich muss dann aber eines von beiden tun und nicht, ich spiele nicht gegen den Mann, aber stehe auch nicht an der Abwehr oder Abseitslinie und stehe sonst wo. Das kann natürlich auch nicht funktionieren. War auch in dem Spiel wieder so. Also ich fand auch, dass er hätte manchmal sich weniger am Gegner orientieren sollen, gerade dann nach der die Lichtverletzung. Und bisher mehr, auch wenn Kimmich quasi der zweite Innenverteidiger war, hätte ein bisschen mehr eingerückt spielen sollen, Kim. Das gab es in der Vergangenheit, kann mich erinnern mal an den FC Barcelona, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber egal. Die hatten mal auch eine Innenverteidigerkrise gehabt, da hat Thiago Motta quasi als zweiter Innenverteidiger gespielt, neben Piqué. Aber Piqué hat dann trotzdem mehr oder weniger so eine Art Libero gespielt, neben dem Innenverteidiger, um so das Gröbste abzusichern. Und das hat Kim ja nicht gemacht, Kim hat einfach easy weitergespielt wie ein Innenverteidiger, als hätte er irgendwie Upamecano neben sich. Hat er ja nicht gehabt.
Ja,
und er hatte auch nicht irgendwie zwei starke Sechser vor sich, er hatte Leimer und Kretzig als Doppelsechs vor sich.
Das ist ja ein interessanter Punkt, das fand ich auch sehr bemerkenswert, dass Tuchel sich dann entschieden hat, nachdem De Ligt verletzt war, Leimer auf die Sechserposition zu stellen. Ich meine, es ist nun mal der fucking erste FC Saarbrücken, bei allem Respekt und bei allem, was sie auch auf den Platz gebracht haben, was natürlich am Maximum ihrer Leistungsgrenze war. Aber in so einem Spiel, da verzichte ich doch nicht auf Kimmich, das ist der einzige Spieler, der halbwegs das Spiel aufbauen kann, der halbwegs dort auch die Bälle verteilen kann im Zentrum. Und ich hätte an Tuchels Stelle wahrscheinlich, weiß nicht, wie du es siehst, aber ich hätte an Tuchels Stelle wahrscheinlich einfach gesagt, komm, stell ich Leimer in die Innenverteidigung, ist im Endeffekt sowieso egal.
Ja, ich habe es am Anfang auch, als der Wechsel kam, ne, klar, habe ich auch für einen Moment gebraucht, um zu realisieren, dass Kimmich jetzt in der Innenverteidigung spielt.
Ja.
Weil ich einfach davon ausgegangen bin, okay, Leimer spielt jetzt Innenverteidiger und ist dann eben so. Ne? Ich meine, irgendwie ist er ist nicht der Offensivstärkste, er ist nicht der technisch Stärkste, er ist ein defensiv stärkerer Spieler. Also Innenverteidiger geht's, körperlich okay, ist auch recht groß. Also für ein Kopfballduell kann er das gewinnen. Und dann habe ich irgendwie nach ein, zwei Minuten gemerkt, ach nee, Moment mal, das ist ja so rum. Dann habe ich überlegt, okay, es ist einfach eine Strafe für Kimmich, weil er mit Rot vom Platz geflogen ist. Du musst jetzt Innenverteidiger spielen.
Ja, das
bin mir nicht
sein.
Ganz sicher. Ich meine, zumal ja du auch überlegen musst, guck mal, du spielst gegen Saarbrücken, sorry. Und ist es nicht eigentlich sogar besser, du hast den spielstärkeren Sechser, also Kimmich versus Leimer, hast du eher dein Mittelfeld, um Akzente nach vorn zu setzen und hast den etwas defensiv stärkeren dann dahinter für Absicherung.
Ja.
Am Ende musst du ja trotzdem eigentlich in dieses Spiel weiter reingehen nach der De Ligt-Verletzung und sagen, okay, wir versuchen jetzt einfach hier dominant zu spielen und dadurch das Ganze dann über die Zeit
genau.
zu bringen.
Das
brauche ich dann eher Kimmich im Mittelfeld, der dann auch so einen Sontheimer oder wen auch immer er gegen sich hat, ja eher mal ausspielen kann.
Ja, und Kimmich, das muss man ja auch sagen, hat ja vor allem in der zweiten Halbzeit, habe ich das immer wieder beobachtet, der hat ja irgendwann auch die Schnauze voll gehabt. Also der hat ja dann von der Innenverteidigerposition aus, ist er ja immer wieder relativ weit nach vorn gegangen und hat wieder diese, was ja viele an ihm auch im Mittelfeld kritisieren, dass er seine Position dann auch mal nach vorne verlässt. Das hat er in der Innenverteidigung dann eben ganz genauso gemacht. Und das ist, ohne dass es jetzt konkret in irgendeiner Situation, zumindest fällt mir keiner ein, ausgenutzt wurde oder so, von Saarbrücken, aber das war natürlich dann auch riskant. Also wenn du dann nur Kim als Innenverteidiger sozusagen hast und Kimmich schiebt dann nochmal 15 Meter nach vorn, auch schwierig. Also ich glaube, ich hätte das von Anfang an getauscht.
Ja, zumal ja auch Leimer schon Innenverteidiger gespielt hat.
Ja.
Jetzt in der ersten Pokalrunde. Ich weiß, war jetzt auch nicht der Riesentest, aber egal, hat er auch hinten gespielt zumindest. Also für mich nicht ganz nachvollziehbar gewesen. Zumal, wenn, da musst du ja Saarbrücken im Mittelfeld schlagen.
Ja.
Also, weißt du, da haben sie auch, ich finde auch so diese Doppelsechs, die sie hatten, ich meine, insgesamt, also jetzt Sondheim und Rabihic, ne, gebürtiger Münchner, das ist ja eigentlich der stärkste Mannschaftsteil von Saarbrücken gewesen.
Ja.
Jetzt abgesehen davon, dass Sondheim das Tor geschossen hat, aber rein von dem, wo wirklich ein bisschen Stärke da war, dann fand ich eben so diese Mittelfeldzentrale eigentlich ihr so das Prunkstück in Anführungszeichen von Saarbrücken. Und da musst du ja dann versuchen, das mehr oder weniger dann auch auszuhebeln.
Ja, was die Bayern gemacht haben in der ersten Halbzeit war ja relativ erwartbar. Kimmich war, als De Ligt noch auf dem Platz war, so in der Grundordnung war er halt der alleinige Sechser, wenn man so will. Und was Franz Kretzig dann, der neben ihm gespielt hat, nominell neben ihm gespielt hat, gemacht hat, ist eben sehr hochgeschoben, sehr viel in vorderster Linie agiert, hin und wieder sich auch fallen lassen, was natürlich von der Bewegung her sehr gut ist und auch wichtig ist. Ich finde, das hat er auch vom Bewegungsablauf her besser gemacht als beispielsweise in Goretzka, weil der sich eher in Räumen versteckt, wo er nicht anspielbar ist. Kretzig war dann doch relativ häufig anspielbar. Hat aber dennoch insgesamt, wenn man dann auf seine Aktion schaut, keinen so glücklichen Tag gehabt. Wie hat er dir gefallen?
Nee, also ich finde sowieso, dass wenn, dann sollte er ja Linksverteidiger spielen, weil er da eher punktuell dann eingesetzt wird und eben nicht solche Situationen bewältigen muss, wie dieses Anspiel von Kim.
Ja.
Weil, klar, das Anspiel war bisschen unüberlegt, ein bisschen schlecht getimt auch, Pass war auch nicht optimal. Aber natürlich Kretzig, der wird dann noch attackiert von Böder im Übrigen, also vom Innenverteidiger.
Ja.
Oder vom Halbverteidiger. Daran hast du auch schon gesehen, die sind ja relativ gut rausgeschoben, ne? Also auch diese auf die Sechserposition gegangen und der ist ja, ich kann mir nur vorstellen, der Böder sah rausgerückt, weil er gedacht hat, okay, dem kann ich vielleicht den Ball abluchsen.
Das stimmt, klar.
Ja, also wenn dann eben, wenn in dem Moment da ein Musiala steht, gehe ich vielleicht nicht ganz so krass drauf. Vielleicht eher so, dann versuche ich eher so zu blocken, aber weniger auf die Balleroberung zu gehen. Weil ich dann mal denke, Gott, der Musiala, der macht eine Bewegung und ich bin quasi geschlagen. Ne?
Ja.
Und am besten noch bin ich dann bei Zeiglers Pokal-Highlights oder sowas am Ende. Also ich glaube, dadurch war er ein bisschen anfälliger, weil er eben dann teilweise mit dem Rücken zum Spiel Bälle annehmen musste. Und auf der linksverteidiger Position musste er sowas nicht unbedingt machen, aber das Problem ist ja eher, okay, da hast du aber eigentlich schon Davies dauernd, der ist fit, also warum soll es da jetzt Kretzig spielen lassen?
Na, dann vielleicht, und das wäre so ein bisschen mein nächster Punkt auch gewesen, vielleicht hätte man ihn tatsächlich links spielen lassen können, und dann hätte man einfach so Davies auf den linken Flügel nach vorn geschoben, der das ja in der Vergangenheit auch schon mal gespielt hat, und hätte Mathys Tel ins Zentrum, in die Sturmspitze geschoben, wo ja Choupo-Moting gespielt hat, weil Harry Kane angeschlagen war, also da habe ich auch auf Social Media wieder die lustigsten Kommentare gelesen, wo Tuchel als absoluter Amateur dargestellt wurde, weil er Kane nicht hat spielen lassen und ihn auch nicht eingewechselt hat. Ich glaube, er hat im Interview vorher bei der Sportschau breit erklärt, dass Kane irgendwas mit den Hamstrings hatte, also hinterer Oberschenkel, irgendwie was gespürt hat, dass man da einfach eine Vorsichtsmaßnahme gemacht hat. Aber grundsätzlich natürlich viele Änderungen in der ersten Elf. Also Kretzig haben wir schon angesprochen, Tell auf dem linken Flügel. Gut, dass Müller reinrückt, ist jetzt keine Änderung, die irgendwas aus dem Bahn wirft. Choupo-Moting vorne im Sturm. Bounassar auf der rechten Verteidigungsseite. War das ein bisschen too much, deiner Meinung nach? Also hat Tuchel da zu viel rotiert?
Wenn du aber nicht gegen Drittligisten rotieren kannst,
ja,
wen
klar.
Willst du dann rotieren? Also zumal ja, ja, man ist aus dem Pokal ausgeschieden und für die Gesamtsituation und für die Stimmungslage an der Säbener Straße, wie man so schön sagt, ist es vielleicht nicht optimal. Aber wenn du Spieler schonen möchtest, dann musst du es ja eigentlich in dem Wettbewerb tun, weil nämlich die nächsten Wochen Champions League, wobei jetzt, da sieht gut aus natürlich für die Bayern, weil jetzt zwei Heimspiele und normalerweise sollte man das alles durchbringen. Spiel gegen Dortmund und so weiter, ne? Also das sind die Spieler, da brauchst du dann deine besten Spieler. Wenn bei Harry Kane selbst der Zehennagel eingerissen wäre, hätte ich die nicht spielen lassen.
Ja.
Weil Dortmund wartet. Und das ist eigentlich das Spiel. Also wenn du es nicht schaffst, gegen Saarbrücken zu rotieren, nichts so ungut, aber dann hast du ein Problem. Und ich meine, es ist ja auch so, dass andere Bundesligisten ja auch ein bisschen rotiert haben und trotzdem weitergekommen sind. Also, sorry. Also, ja. Wann willst du denn sonst den Leuten mal eine Pause geben? Zumal ja Harry Kane, selbst wenn er nichts gehabt hätte, trotzdem muss der vielleicht mal eine Pause kriegen, weil der spielt schon gar nicht mehr viel jetzt. Ne? Und dann wird bei der englischen Nationalmannschaft das aber noch gefordert als Kapitän. Das spielt er normalerweise durch oder spielt zumindest immer lange. Ja, genauso Sané, der macht jetzt auch jedes Spiel, weil er wichtig ist, wird auch bei der Nationalmannschaft jedes Spiel machen jetzt, weil ja, es ist ja schon wieder Länderspielpause Mitte November,
ja.
Darf man nicht vergessen, es ist auch jetzt immer ein hartes Programm dann für alle Nationalspieler und Musiala auch, der spielt eigentlich auch immer und Kim spielt ja sowieso, weil ist ja der letzte Innenverteidiger.
Wer sonst da?
Ja, wer sonst, ne, klar. Und ich meine, der ist ja sowieso in Südkorea, dann muss er irgendwie noch, keine Ahnung, irgendwie noch krasse Reisen antreten oder so, wenn es gerade hart kommt. Also sprich, du hast ja einige Spieler, die echt schon an der Belastungsgrenze aus meiner Sicht agieren. Das ist auch wichtig, dass jetzt Gnabry wieder zurück ist, weil da kannst du ein bisschen mehr rotieren dann. Tell braucht Einsätze. Das musst du eigentlich schon tun als Thomas Tuchel, weil du hast eh schon genug Verletzte. Und dann musst du nicht noch die Spieler, die wichtig sind, dann noch in den roten Belastungsbereich bringen. Und wie gesagt, also normalerweise musst du gegen Saarbrücken rotieren können und trotzdem gewinnen.
Ja, absolut.
Und ich meine, es gab ja auch in der Vergangenheit Bayern-Teams, die haben auch rotiert und plötzlich hat irgendjemand gespielt im Pokal und trotzdem hat man natürlich gewonnen. Auch wenn es vielleicht mal ein bisschen skurril war oder vielleicht etwas unkontrolliert, aber trotzdem gewinnt man dann 3-0 oder 3-1 und der dritte oder vierte Ligist hatte mal kurzzeitig an der Sensation geschnuppert, aber am Ende gewinnen die Bayern trotzdem.
Man muss ja auch dazu sagen, in dem Spiel war es ja auch so. Also erste Halbzeit war für einen Skat für die Bayern, das muss man einfach so sagen, das war bis auf Thomas Müllers Tor, das war das Einzige, was die Bayern zustande gebracht haben eigentlich. Hat Tuchel ja auch dann nach dem Spiel gesagt, dass er mit der ersten Halbzeit komplett unzufrieden ist, komplett nachvollziehbar auch 1-1 verdientes Ergebnis, weil Saarbrücken am Ende eben auch ein bisschen sich die Chancen rausgespielt hat und Bayern überhaupt nicht. Aber in der zweiten Halbzeit sah es ja lange so aus, als wäre es jetzt bloß ein Warten darauf, dass die Bayern irgendwann zupacken. Also gegen Ende wurde der Druck ja immer größer. Ich glaube, von der 70. Minute an hatten die Bayern regelmäßig auch Chancen, ohne jetzt so die ganz großen Dinger dabei zu haben, aber eben Chancen, wo man sagt, eine macht der FC Bayern davon normalerweise schon. Ist in dem Fall eben nicht passiert und dann rennst du am Ende in diesen Konter rein, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber vom Spielverlauf, das muss man ja auch dazu sagen, ich glaube, Spieler von Saarbrücken, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat es ganz gut formuliert, von 100 Spielen gewinnst du eins. Und das eben auf diese Art und Weise, da war schon relativ viel Glück auch dabei.
Ja, natürlich, klar. Andererseits, also gerade auch dieser Konterangriff dann zum Ende hin, ne?
Ja.
Ja, ihr müsst ja verteidigen können. Also es war jetzt echt nicht, es war kein grandioser Konterangriff.
Ja, und das ist auch nicht das erste Mal, dass dem FC Bayern das passiert. Trainer unabhängig. Ja. Also unter Nagelsmann war es damals gegen Villarreal der Fall. Kann ich mich erinnern. Dann hast du gegen Freiburg letzte Saison schon im Pokal eine ähnliche Situation gehabt. Warum stellt sich der FC Bayern da, das muss man ja so klar formulieren, so dumm an? Also du merkst, dass du von der 70. Minute an Saarbrücken eigentlich komplett im Griff hast. Und die haben ja nichts mehr zustande gebracht. Die haben ja nach vorne nichts mehr hinbekommen und haben wirklich versucht, das irgendwie noch für sich vielleicht am Ende zu entscheiden. Der Trainer hat ja auch gesagt, er hat offensiv gewechselt, weil er wusste, wenn das in die Verlängerung geht, dann war es das. Die gehen auf dem Zahnfleisch, die Jungs, extrem viel investiert, um überhaupt dieses 1:1 zu halten. Und er hat halt auf diesen Lucky Punch gehofft und deswegen auch offensiv gewechselt. Aber warum macht der FC Bayern denen dann quasi Sekunden vor Abpfiff dieses Angebot? Das verstehe ich nicht. Normalerweise musst du doch als FC Bayern sagen, okay, wir haben es jetzt nicht geschafft. In der Nachspielzeit spielen wir jetzt hier kein Ping-Pong mit denen, sondern spielen das eben relativ souverän und sicher auch runter, versuchen natürlich weiterhin irgendwie auf dieses Tor zu gehen, aber ohne das letzte Risiko einzugehen. Und notfalls machen wir es halt in der Verlängerung, weil wir einfach stark genug sind und merken, wir spielen uns die Chancen eh gerade raus. Und dann rennst du wieder in so ein Ding. Das verstehe ich.
Ja, aber hast du das Tor nochmal gesehen? Also ich meine, wir hatten es natürlich auch auf der Außenbahn ganz schön, also da war keiner.
Ja.
Eine Restverteidigung, das war's dann. Ne, also Gnabry sprintet dann noch hinterher, aber zu spät. Ne? Also ich meine,
Coman war es, glaube ich, ne?
Was?
Coman war es, glaube ich, auf
nee,
der
also,
Seite.
Also Gnabry kam dann noch durch.
Die Ach so.
Sieben kam dann noch so rein. Das war nämlich der irgendwie dann, der, beim Torschuss war dann nämlich plötzlich am Elfmeterpunkt oder irgendwo da in der Nähe. Da habe ich gesagt, okay, das war ein ganz schöner Sprint, ne, aber kam natürlich nicht hinterher quasi. Genau, Coman auch. Es war ja, ich meine, Sar wurde ja ausgewechselt, ne? Gnabry kam rein zur 60.
Ja.
Also ist natürlich auch klar, irgendwie hast keine Außenverteidiger mehr und so. Hast dann schon auch krass offensiv gewechselt. Und da auch wieder, ehrlicherweise, auch das, wieder ein Pass in den Rückraum. Und keinerlei irgendwie Absicherung, entweder gegen in den Passweg dich reinzustellen, also den Passweg abzusichern, oder eben einfach in den Rückraum dicht zu machen, weil da war ja nur ein Spieler im Rückraum links.
Ja, das Gegentor habe ich schon gefühlt in den letzten 3-4 Jahren, habe ich das Gegentor gegen die Bayern schon zigmal gesehen. Also das passiert so oft, das ist Wahnsinn.
Ja, gut. Ja, dann herzlichen Glückwunsch an alle Fußballvereine. Einfach in den Rückraum spielen. Ganz einfach ist es nicht, aber das ist natürlich, dann ist der Trainer auch ein bisschen gefragt, wobei bei dem Gegentor, da bin ich manchmal sogar davon überzeugt, dass ein Trainer wie Tuchel bei einem Verein wie den Bayern so eine Situation gar nicht trainiert, weil er davon ausgeht, dass seine Konrad Leimers und seine Kimmichs dieser Welt eigentlich wissen müssten, wie sie zu stehen haben.
So.
Also, weil es gibt ja ein gewisses Grundniveau, was du einfach beim FC Bayern, beim Borussia Dortmund und bei Bayer Leverkusen und dergleichen einfach mal annimmst. Und sagst, okay, die Situation muss ich nicht noch trainieren. Sondern eigentlich geht es ja im Training mehr um Feintuning von Standardsituationen und Spielaufbau und solche Dinge. Aber weniger dann so auch individuelle Fehler in der Defensivarbeit. Deshalb, ja, schwierig. Also ich glaube einfach, dass jemand wie Tuchel da nicht unbedingt jetzt sagt, da muss man jetzt auch noch an diesen Grundtugenden und an diesen fundamentalen Dingen in der Defensive.
Hat ja genug andere Baustellen auch.
Ja, auch so. Also ich meine, das ist ja auch so eine Sache, wie du dann irgendwie die Mannschaft behandelst, weißt du? Ich meine, ganz ehrlich, bei den Bayern gibt es auch manche, die dann sagen, also Trainer, sowas müssen wir ja nicht trainieren, das können wir schon. Ne? Andererseits hat er jetzt wahrscheinlich genug Anschauungsmaterial, wo er dann sagen könnte, Leute, wir schauen uns mal die letzten 10 Spiele an. Ja. Aber es ist ja so, also eigentlich gehst du ja zu einem Club wie FC Bayern oder Tuchel war vorher bei Chelsea und davor bei Paris und so weiter. Also eigentlich gehst du ja zu solchen Teams mit der Annahme, okay, hier gibt es gewisse Dinge, die muss ich nicht trainieren. Hier geht es echt um so die letzten 10% und nicht um die mittleren 50. Weil ich meine, so eine Situation, dass die vielleicht Frank Schmidt bei Heidenheim trainieren lässt, ja, okay. Aber Tuchel bei den Bayern? Muss er wahrscheinlich vielleicht auch wieder. Ich meine, auch so Dinge wie tief lasse ich mich zum Beispiel als letzte Linie zurückfallen? Das meine ich bei dem Angriff auch so. Und bei einem weiteren in der ersten Halbzeit auch als ich glaube, Rabijic da den Schuss hatte. Auch, also die Kette hat sich noch relativ tief reinfallen lassen. wo du eigentlich denkst, müsstest du eigentlich eher etwas proaktiver den Zweikampf auch suchen. Das ist nämlich auch so eine Sache, die wiederum sage ich, das ist vielleicht ein bisschen eine Sache, die jetzt unter Tuchel mehr aufgekommen ist. Mir auch schon aufgefallen, zum Beispiel gegen Leipzig, gegen Mainz, um mal zwei Spiele zu nennen, in denen ja die Bayern nicht so defensiv stark aussahen. Die Kette neigt schon dazu, sich tief fallen zu lassen, also nicht so nach vorn zu verteidigen. Kann natürlich manchmal ein bisschen riskant sein, war unter Nagelsmann teilweise riskant, aber du sorgst manchmal dafür, gerade wenn die Restverteidigung relativ dünn besetzt ist, dass du natürlich deine Spieler oder die Qualität deiner Spieler nochmal minimierst, wenn die Kette sich hineinfallen lässt. Weil natürlich sagen wir, in so der letzten Linienverteidigung im eigenen Strafraum sieht dann in Kim zum Beispiel viel, viel normaler aus, als wenn er nach vorn verteidigt.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True Crime Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, absolut. Ein Thema, was gerade jetzt, wo wir über Rückraum gesprochen haben, was auch in der Kurve jetzt, sage ich mal, in Anführungsstrichen gefordert wurde, was wir unbedingt mal besprechen sollen, ist das Thema Kimmich. Wir haben letzte Woche schon sehr viel über ihn gesprochen. Hier geht es so ein bisschen auch darum, dass viele, viele Bayern-Fans das Gefühl haben, dass er spätestens seit dem, was damals oder frühestens kann man auch sagen, seit dem, was damals über diese oder rund um diese Covid-Erkrankung gelaufen ist, auch mit seinen Aussagen damals etc. Plus, ich würde noch hinzufügen, auch das Versterben seines langjährigen Begleiters im sportlichen Bereich, Tim Lobinger, dass da einiges natürlich bei ihm passiert ist. Aber viele haben aktuell das Gefühl, dass er nicht mehr auf dieses Niveau kommt, wo er schon mal war. Und du hast ja letzte Woche Ähnliches so ein bisschen auch durchklingen lassen, dass Kimmich Dinge macht, die du von ihm ja auch eigentlich nicht gewohnt bist. Hier wird jetzt konkret danach gefragt, was der FCB oder der FC Bayern im Fall Kimmich tun sollte. Also was für Möglichkeiten hat der Club, um ihn da wieder so ein bisschen mehr auch auf Spur zu bringen? Oder siehst du die Situation insgesamt gar nicht so dramatisch bei ihm?
Ja, ich meine, ich bin mal unsicher. Also jetzt bei der Aktion zum Beispiel in Darmstadt. Ich meine, der Pass von Neuer war nicht so geil, ne?
Ja.
Dann habe ich auch gedacht, boah, vielleicht ist es auch einfach der Fall, dass er ein bisschen einfach an Qualität verloren hat. Ich meine, er ist jetzt 28, normalerweise müsste er auf Top-Niveau sein, ne?
Ja, ja.
Aber ja, auf der anderen Seite kannst du auch nicht so schablonenhaft immer messen. Es gibt auch manchmal Spieler, die bauen mit 28 ab. Ich überlege gerade, wie es bei Eden Hazard im Übrigen war.
Ja, gut.
Er ist auch so einer, der so ein bisschen wirklich an Qualität einfach verloren hat, ne, am gewissen Punkt. Deshalb bin ich mir nicht so sicher. Ich meine, was mir am meisten auffällt bei Kimmich, und das ist am ehesten vielleicht eine Sache, an der gearbeitet werden kann, ist einfach seine Art und Weise, Umschauverhalten, Vororientierung, Wahrnehmung des ganzen Spielfeldes. Die ist echt nicht gut momentan. Und vielleicht war die schon immer nicht so gut. Vielleicht ist es mir einfach nicht immer so aufgefallen. Vielleicht war das auch der Grund, warum er oftmals als Rechtsverteidiger besser aussah, weil als Rechtsverteidiger musst du dich nicht 360 Grad orientieren, sondern, mal blöd gesagt, 180 Grad, weil das immer die Seitenlinie neben dir. Deshalb habe ich auch vorhin bei Kretzig im Übrigen gemeint, ne? Linksverteidiger spielen ist manchmal einfacher. Weil du bespielst nur die Hälfte des Spielfeldes quasi. Gerade was so Orientierung betrifft. Du hast irgendwie auf deiner einen Seite hast du ja nichts, da kann ja nichts sein. Du hast andere Herausforderungen. Du kannst festgenagelt werden an der Seitenlinie, wobei das war ja wiederum Kimmichs große Stärke. Der konnte sich ja aus jeder Situation rausdrehen quasi. Aber das hat oftmals nur geklappt, als er Rechtsverteidiger war. Im offenen Feld macht das zum Beispiel nicht. Als Rechtsverteidiger war er sehr pressingresistent. Da hat er nach Ballannahmen wirklich sich sehr gut in die offene Zone, in den offenen Raum hineingedreht, gegen die Bewegung des Gegners. Wenn er auf der 6 spielt, macht er das überhaupt nicht. Obwohl er viel mehr Platz hätte, quasi sich in die offene Zone hineinzudrehen. Also ich denke irgendwie seine Wahrnehmung des ganzen Spielfeldes, daran müsste man am ehesten arbeiten. Und das ist ja was man auch adressieren kann als Trainer. Dass er irgendwie, andere Dinge sind schwer irgendwie bei einem 28-Jährigen auf dem Niveau auch. Das ist auch wieder so eine Sache, ne? Ich meine, jetzt irgendwie hinzugehen und sagen, ja, Kimmich, wir trainieren jetzt mal Flachpässe. Natürlich auch, was ist rein, ich sag mal, Taktik, psychologisch und kommunikativ relativ schwierig dann zu tun, glaube ich. Ja. Das könnte eher Probleme bereiten für das ganze Mannschaftsklima. aber sowas, das müsstest du wahrscheinlich mit ihm wirklich nochmal stärker adressieren. Einfach. Und ich meine, mittlerweile, allein in dieser Saison, gibt es genug Anschauungsmaterial auch wieder, das ihm vorgeführt werden könnte, um zu sagen, also hier müssen wir schon nochmal dran arbeiten.
Ja, klar.
Aber das ist aus meiner Sicht, also der prägnanteste Punkt, der momentan auch zur relativen Schwäche von Jo Kimmich führt. Und aber am Ende liegt es natürlich auch an ihm selber, dann zu sagen, okay, ich muss mich da verbessern. Weil, ich meine, wenn er sich jetzt mit Händen und Füßen dagegen wehren würde und würde sagen, ich bin über alle Zweifel haben, gut. In der Richtung fand ich sogar, das war mein erster Gedanke bei der roten Karte gegen Darmstadt, vielleicht war diese rote Karte zum Beispiel auch gar nicht mal so schlecht, habe ich erst gedacht. Weil solche Dinge. Dann gab es den Elfmeter gegen Galatasaray, den er verursacht hat. Ja. Also die eine oder andere Situation, wo du einfach sagst, okay, du hast jetzt schwarz auf weiß einen Fehler gemacht. Es gibt ja auch viel so Gegentore und so Aktionen, wo du sagst, ich war nicht schuld, da war, weiß nicht, die Licht war dran schuld oder so. du kannst ja bei vielen Situationen die Schuld auf andere schieben. Aber es gab jetzt ein, zwei, drei Dinge, wo du sagst, okay, die Schuld lag bei ihm. Punkt, Ende. Ja.
Jetzt hat Kimmich noch einen Vertrag bis 2025 bei den Bayern. War ja auch immer wieder mal Thema, dass er woanders auf dem Zettel war. Xavi hat sich sehr offensichtlich und sehr penetrant auch im Sommer immer wieder über ihn geäußert, dass er ihn vielleicht zum FC Barcelona auch lotsen könnte etc. Er ist ja nicht mehr unumstritten. Das merkt man ja auch bei dir in den Aussagen, in den Analysen, die natürlich alle vollkommen richtig sind. Glaubst du, dass es für die Bayern vielleicht sogar besser wäre, im Mittelfeld einen kompletten Neuanfang zu wagen und zu sagen, okay, dann stellen wir uns im kommenden Sommer da einfach einmal komplett neu um? Oder würdest du sagen, nee, all in bei Kimmich, mit dem Verlängern darauf bauen, dass er aus diesem Loch sich wieder rausziehen kann, dass man gemeinsam ihn da rausziehen kann und um ihn herum dann einfach eine Mannschaft aufzubauen und zu sagen, okay, wir stellen ihm jetzt einen Sechser an die Seite, der defensiv stark ist, der in der Spielgestaltung auch ein bisschen was drauf hat, plus eben noch einen offensiven Achter und dann haben wir wieder ein gutes Dreier-Mittelfeld. Was wäre so dein Weg, wenn du jetzt, sage ich mal, Christoph Freund spielen könntest oder Uli Hoeneß oder wer auch immer?
Okay, den zweiten Gedanken muss ich nochmal verarbeiten, weil ich nicht unbedingt, ob ich Uli Hoeneß sein möchte.
Ja,
bei allem Geld,
Freund, was auch nicht unbedingt, glaube ich.
Ist eine zweite Frage, aber ich meine mal. Bei allem Geld, was Uli Hoeneß hat, aber ich weiß nicht, was ich machen möchte jetzt von dem Moment. Egal. Also ich glaube, das hängt von zwei Dingen ab. Punkt eins ist also, wie geht Kimmich auch in mögliche Vertragsverlängerungsverhandlungen? Weil sagt er sich jetzt, ich möchte Spitzenverdiener bei den Bayern sein, hinter Harry Kane. Dann sagst du dir, okay, vielleicht müssen wir uns doch trennen. Weil ich meine, sein relativer Marktwert, sein fiktiver Marktwert ist ja doch etwas gesunken. Also müsstest du auch sagen, okay, also rein auch schon vom Gehaltsgefüge her, ist Kimmich im Moment nicht höher einzustufen als Leroy Sané. Wenn aber jetzt Kimmich sagt, 20 Millionen bitte pro Jahr, dann musst du vielleicht auch als FC Bayern sagen, okay, also Punkt 1 ist ein kleines bisschen Selbstüberschätzung und Punkt 2 ist, dann müssen wir uns anderweitig orientieren.
Ich schätze ihn ja schon so ein, ne? Also dass er sich im Zweifelsfall eher ein bisschen überschätzt als
sage ich das auch so, weil ich könnte mir vorstellen, dass da eventuell gewisse Diskrepanzen gibt zwischen dem, was die FC Bayern Verantwortlichen, ne, wie auch immer, Freund, Hoeneß, wer auch immer da jetzt, ist ja auch egal. Dresen ist ja, spielt ja auch wahrscheinlich noch eine Rolle. Als Finanzmensch sozusagen, ne? Die da vielleicht diese Vorstellung haben, sagen, okay, wir haben jetzt ein Gehaltsgefüge und man hat ja einmal so Sané und Knapri war ja so ungefähr so eine Ebene und so weiter. Also dass dann eben gesagt wird, okay, wir können ihn da einstufen, aber nicht also auf Harry Kane-Niveau auf keinen Fall. Das hat auch noch ein paar andere Gründe, dass Harry Kane der Spitzenverdiener ist. Ich meine, meine Güte, jeder weiß wahrscheinlich warum. Aber dann auch, also wir bezahlen jetzt nicht mehr als zum Beispiel im Leroy Sané. Es geht ja bei Gehältern, bei allen dem Bereich geht es ja nicht unbedingt darum, dass die Spieler jetzt unbedingt diesen letzten Euro verdienen müssen. Das ist ja oft auch Gehaltsgefüge und Gehaltslisten.
Genau,
sind ja
es geht darum, wer steht vor einem und wer steht hinter einem.
Ja, richtig. Also die Art Ranking der Spieler.
Ja.
Und am Ende geht es wirklich der nicht um 100.000 Euro hinterher. Und wenn jetzt einer irgendwie eine halbe Million mehr verdient als der andere, das hat jetzt nichts zu sagen. Aber es gibt dann irgendwie ein Gehaltsgefüge und dann gibt es eben so 5, 6 Spieler, die sind in diesem oberen Drittel. Und in Konrad Leimer zum Beispiel mit seinen, weiß nicht, 10 Millionen ist dann eben im unteren Drittel. Ja. Und das passt dann einfach erstmal vom ganzen Gehaltsgefüge her. Und ein jüngerer Spieler, der, wie Musiala, der ist momentan ja, weiß nicht, bei 6 bis 8 Millionen. Hat natürlich auch damit zu tun, dass er noch jung ist. Aber bei der nächsten Verlängerung sollte er bei den Bayern bleiben, wird er natürlich dann hochspringen. So, aber du hast irgendwie eine gewisse Vorstellung, so ist das interne Ranking. Und Kimmich war vielleicht mal da für eine gewisse Zeit hinter Lewandowski vielleicht oder so, irgendwie die Nummer 1. Aber die Zeit ist einfach vorbei. Also ist auch eine Frage, wie er sich dann selber einschätzt. Wenn er dann sagt, ja, also ich muss der Spitzenverdiener werden, dann musst du vielleicht auch schon rein aus Charaktergesichtspunkten sagen, okay, dann wird es einfach nichts mehr, weil man muss als Spieler schon zumindest ein bisschen selber einschätzen können. Man darf ja selbstbewusst sein, aber man darf es nicht so tun, als man darf die Realität nicht ganz verneinen.
Ja. Vielleicht wird der FC Bayern auch zum FC Niederlande und sagt dann dem FC Barcelona, okay, hier könnt Kimmich haben, aber wir nehmen dafür De Jong. Wird auch schwierig. Ich glaube, De Jong verdient bei Barcelona sehr, sehr viel Geld. Also den dann wirklich in das Gehaltsgefüge der Bayern zu pressen, wäre auch nicht so leicht.
Gavi reicht auch.
Ja, stimmt, den gibt es ja auch noch. Der wurde ja auch immer wieder mal mit den Bayern in Verbindung gebracht.
Für 200 Millionen dann oder was kostet der? ich glaube, die Barca-Eigengewächse, quasi Eigengewächse, ne? Die wegzulotsen. Da muss dann so eine Thiago-Situation vorher aschen, wo dann quasi einer echt auf der Bank sitzt. Ja. Aber Gavi und Pedri sitzen ja nicht auf der Bank.
Nee, das auf keinen Fall. Gut, dann lass uns mal über den Elefanten im Raum sprechen, nämlich das Topspiel am kommenden Wochenende, was aus Bayern-Sicht jetzt quasi gar nicht ungelegener kommen könnte. Gerade im Pokal ausgeschieden, De Ligt hat sich schwer verletzt, gehst so schon auf dem Zahnfleisch, weil du einen dünnen Kader hast, kommst nicht mit der allerbreitesten Brust nach Dortmund. Und Dortmund, so ehrlich muss man sein, die holen ja wenigstens die Ergebnisse und kommen zumindest gerade in so eine Phase, wo sie sich, oder sind in einer Phase, wo sie sich viel Selbstbewusstsein dann doch erarbeiten, auch wenn sie nicht immer den attraktivsten Fußball spielen. Vielleicht mal als Einstiegsfrage, man könnte ja bei Borussia Dortmund jetzt sagen, wenn sie jetzt gegen den FC Bayern nicht gewinnen, dann nie, oder?
Ist das nicht wie dann am 34. Spieltag der letzten Saison? Also wenn sie jetzt nicht Meister werden, dann nie.
Genau. Ja, das, die Frage kommt einem bekannt vor, die stellt man eigentlich fast immer.
Ich habe auch das Gefühl, irgendwie habe ich die Frage auch schon so immer mal gehört. Irgendwie. Also, ja, Dortmund, jetzt müssen sie gewinnen. Also wenn jetzt nicht, dann wird es die. Jetzt aber. Das ist,
aber so. Die Ausgangsposition wird ja quasi immer absurder. Also jetzt gerade ist ja wirklich die Ausgangsposition sehr begünstigend für Borussia Dortmund.
Ja, aber das ist wie bei so einem Führerscheintest, habe ich das Gefühl. Also jetzt musst du bestehen.
Du hast jetzt so viel Geld ausgegeben, jetzt musst du.
Ja, genau, 3.000 Euro investiert in diesen Führerschein. mal sehen. Ich fand übrigens interessant, wo du gesagt hast, der Elefant im Raum. Da wollte ich schon sagen, also bitte red nicht so über Niklas Füllkrug. Aber der könnte zum Beispiel entscheiden werden in dem Spiel. Ne?
Immerhin hast du nicht Süle genannt, weil das wäre ja wieder.
Nee,
ja,
das finde ich wiederum fies. Das war jetzt auch ein Thema.
Da wird zu viel drauf rumgeprügelt, finde ich.
Oh ja, das ist ganz schlimm. Und dann packen sie immer irgendein Bild aus der Sommervorbereitung aus, wo er dann ein bisschen noch quasi Babyspeck hat oder sowas. Ja. Und dann reiten sie darauf rum, dass er irgendwie unprofessionell wäre und 8-mal in der Woche zu McDonald's
geht. Ja, es reicht trotzdem, um einer der besten Verteidiger in Deutschland zu sein. Also.
Das sagt eher was über die anderen Verteidiger aus. Ja. Ne? Also der geht zu Meckes und ist trotzdem einer der Besten. Sollten sich mal die anderen Gedanken darüber machen.
Ja, stimmt.
Das ist vielleicht noch, ja, der ist Stammspieler beim BVB, obwohl er anscheinend angeblich 17 Fastfood-Restaurants pro Monat aufsucht oder so. Das habe ich ja, also liest man ja mittlerweile. Das ist auch alles Bullshit. Also ist auch alles so Bullshit.
Aber das ist auch eine ganz unangenehme Situation einfach. Das ist ja also wie wieder einfach auch draufgeprügelt wird und wie, wenn ich da so Aussagen von so Spezies höre wie Bubble oder so, da wird mir ganz schlecht.
Bubble war das, ja. Richtig Bubble war das, ne? Der dann wegen Hoffenheim, der Hoffenheimer Zeit dann. Ich habe mich gerade erinnert, ich wollte erst Didi Hamann sagen, weil Didi Hamann haut ja auch immer gerne raus.
Ja.
Aber es war Bubble, genau, Markus Bubble, auch die Seriösität-Person in diesen Tagen, wer sich mal ein bisschen informieren möchte darüber. Egal, also ich habe ja, weil du gesagt hast, der Elefant im Raum, da habe ich gesagt, ja, Füllkrug schießt die ab, ne? Die
Bayern. Das kann gut sein, wer weiß.
Ja, da konnte sie ja ausruhen jetzt gegen Hoffenheim, der hat nicht gespielt, also Füllkrug und Allaire haben nicht gespielt. Was ja auch eigentlich gar nicht so schlecht ist, ist auch wieder so ein Thema, ne? Also gerade Allaire ist ja eh nicht so fit und Füllkrug muss dann auch nicht jedes Spiel machen, ist optimal für ihn auch, finde ich, so einfach um auch da so die beste Spielzeit rauszuholen. Ne? Wenn du mal so jemanden auf die Bank setzen kannst, ist es perfekt aus meiner Sicht. Gerade bei so einem, ich meine, es ist anders, bei so einem bulligen Mittelstürmer, ne? Der dann doch vielleicht anfällig sein kann, vielleicht mal für eine Wadenverletzung oder so dergleichen. Und eigentlich ist ja Füllkrug wirklich, nutzt ja seine Bulligkeit auch gut aus und ist ja eigentlich ein Athlet. Ja. Aber also eigentlich müsste Bayern jetzt, eigentlich müsste Dortmund so rum, müsste natürlich an sich vor heimischem Publikum im Signal Iduna Park bei einem Topspiel mit eigentlich an sich ganz guten Ergebnissen zuletzt, das Frankfurt-Spiel war ein bisschen daneben, müsste normalerweise gewinnen. Aber es ist natürlich auch, und das ist jetzt mal nicht analytisch betrachtet, sondern einfach so wie, einfach so.
Psychologisch wahrscheinlich.
Nee, nicht mal das, aber ich finde, so, das ist so fußballanekdotisch quasi.
Ach so.
Könnte man jetzt aber natürlich auch meinen, dass es genau so ein Spiel ist, jetzt Dortmund gegen
dezimiertes Bayern. Da sind die Bayern immer da.
Da ist dann das Breakout-Game von Franz Kretzig, der auch dann 3 Tore. Ja, das ist aber genau die Situation. Also, oder dann ist es nicht Kretzig, dann kommt da wirklich Pavlovic rein und macht 2 Tore und legt ein weiteres für Thomas Müller vor. Und plötzlich hast du eine Woche lang nur noch Pavlovic-Porträts überall oder so. Ja. Also es ist natürlich jetzt, weil eigentlich sind die Bahnen fast schon zu angeschlagen, auf eine komische Art und Weise.
Interessant.
Ja, es ist, also ich finde, also es ist nicht analytisch. Wenn ich jetzt analytisch reingehe, sage ich, Dortmund muss das Ding gewinnen, weil Bayern hat quasi keine Doppelsechs mehr und nur mal einen Innenverteidiger.
Ich sehe quasi gerade den x-beliebigen Experten aus Deutschland, Schweinsteiger, wer auch immer, sehe ich gerade an so einem Pult stehen, wie er genau das sagt. Ja, das sind aber die Spiele, da sind die Bayern. Wenn die Bayern mit dem Rücken zur Wand stehen und mit dieser Niederlage im Rücken, jetzt sind die richtig sauer. Das kann nur pro Bayern ausgehen.
Da geht es dann auch um den Charakter. Da geht es um den Willen, um die Moral. Da musst du auch mal Eier zeigen.
Wer will's mehr?
Ja, sowieso. Und Dortmund einfach Angst vor eigenen Schatten. Nein, wenn wir jetzt analytisch reingehen, hat Bayern eine Siegchance von 30%. Weil, was sind Dortmunds Stärken momentan? Spielaufbau? Nicht unbedingt. Stärke ist vor allem nach dem Übergang in den vorderen Räume. Achterbesetzung, sehr, sehr wichtig. Brandposition, sehr gut. Selbst so eine Doppel-8 mit Brand und Reus, die jetzt quasi so gespielt wurde, ne? Ist nicht undenkbar für das Spiel. Weil Can verletzt, obwohl, ich weiß gar nicht, ist der wieder fit, aber nehmen wir mal an, Can spielt nicht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie lange eigentlich Can raus ist. Der hat ja so eine Prellung. Prellung kann immer alles bedeuten. Ne? Aber nehmen wir mal an, Can ist nicht dabei. So, dann hast du Özcan als Sechser eventuell, vielleicht Sabitzer, Özcan, okay, aber du könntest natürlich auch Brand und Reus als Doppel-8 bringen und voll auf Risiko gehen. Und sagen, okay, wir dominieren jetzt in diesen zentraloffensiven Räumen komplett und haben auf den Außenbahnen dann Malen und Bino Gittens zum Beispiel, die in 1-gegen-1-Situationen geschickt werden und vor allem targeten, also ziehen dann vor allem auf Saab, wenn der rechts spielt. Und wenn ich dann Bino Gittens habe als einen der besten 1-gegen-1-Spieler momentan in der Bundesliga, der hat viele Schwächen, aber 1-gegen-1 ist schon sehr stark.
Absolut.
Dann habe ich eigentlich alles, was ich brauche, um die Bayern zu zerlegen. Was ist deine Gegenwehr der Bayern? Klar, natürlich kann Harry Kane und im Zusammenspiel mit Sané und Musiala 1-2 Tore erzielen. Aber als BVB muss ich eigentlich unter den aktuellen Gesichtspunkten in der Lage sein, auch 3 Tore zu machen gegen die Bayern. Das ist rein analytisch betrachtet. Und jetzt kommt Franz Kretzig aufs Spielfeld und spielt 3 tödliche Pässe auf Harry Kane.
kann alles passieren. Nee, aber lass uns mal noch mal kurz bei Dortmund bleiben, weil auch das im Forum wurde viel auch über Dortmund geschrieben und man wundert sich quasi so ein bisschen über deren bisherige Saison. Also einer hat geschrieben, der Kader ist aktuell rund 100 Millionen Euro unter dem Wert der letzten Jahre, was ja logischerweise auch unter anderem daran liegt, dass Bellingham den Verein verlassen hat. Trotzdem scheint Dortmund ganz gut in die Spur gekommen zu sein. Woran liegt das genau? Trainer, Spielglück, Schiedsrichter, jemand anderes hat noch dazu geschrieben, ergänzend mit so einem Zwinker-Smiley, Spielplan. Also, dass Dortmund bisher ja gegen Köln, Bochum, Heidenheim, Freiburg, Wolfsburg, Hoffenheim, Union, Konsorten gespielt hat und eben Frankfurt. Und dass die richtigen Gegner eben jetzt erst kommen würden. Bayern, Stuttgart, Leverkusen, Leipzig etc. Wie siehst du den BVB bisher in dieser Saison? Ist es tatsächlich das, was Edin Terzic auch, glaube ich, irgendwann gesagt hat, dass das so diese Lehre aus der Vergangenheit ist, dass man sagt, wir wollen nicht sexy spielen, sondern erfolgreich? Dass Dortmund jetzt diesen dreckigen Fußball für sich entdeckt hat und das wirklich auch erfolgreich durchziehen kann?
Ich weiß nicht, ob die Trekking im Fußball spielen, um ehrlich zu sein. Also das wirkt nicht so. Ich finde auch nicht, dass jetzt, ich meine, klar, das war so ein bisschen diese Metscher und Sabitzer-Wechsel oder Verpflichtungen, die deuteten so ein bisschen darauf hin, da hat dann auch Aki Watzke darüber gesprochen, man möchte jetzt vor allem so die Mentalität der Mannschaft verbessern. Und ich
dachte, das sagen sie auch jedes Jahr. Mentalitätsspieler ist ja so ein Favoritenbegriff von Aki Watzke.
Super. Ist natürlich auch Aki Watzke, man weiß ja auch, er ist der Fußballexperte in Deutschland. Ich glaube, im Fußball sowieso immer schwierig. Weißt du, wenn dann Ex-Fußballer werden Geschäftsführer und Geschäftsführer werden plötzlich Sportdirektoren. Ich glaube, das ist ein großes Problem im Fußball. Ne? Aki Watzke ist sicherlich ein sehr, sehr guter Finanzmensch, Businessmensch. Ne? Also rein vom Sportbusiness versteht er wahrscheinlich so viel wie fast keiner. Das will ich ihm gar nicht abstreiten. Ne? Aber es ist die Frage, ob er jetzt unbedingt was von den Qualitäten und den Partikularelementen eines Fußballspielers versteht. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, da gibt es andere, die sich ein bisschen mehr damit auskennen würden. Aber das ist nur so mein. Ich meine, das ist ja wie beim FC Bayern auch. Ne? Also ich meine, Christoph Freund wurde geholt als Sportdirektor und Thomas Tuchel ist ein Fußballfachmann par excellence. Egal, ob es jetzt bei den Ergebnissen momentan nicht optimal läuft. Und ich glaube, Thomas Tuchel hat mehr Ahnung von Fußballspielern und wen ich holen muss und wie ich die einbaue, als jetzt in Dresden zum Beispiel.
Ja, klar.
Und es wäre jetzt komisch, wenn plötzlich Dresden als ehemaliger Finanzvorstand sagt. Also ich finde ja, dass also der De Ligt im Spielaufbau, das ist einfach, das Passtiming stimmt nicht ganz. Also, ich zurück zum BVB. Ich finde, die haben eigentlich noch Schwächen im Spielaufbau. Die haben keinen richtigen Spielgestalter im Mittelfeld. Die kompensieren es jetzt mehr oder weniger über Süle und Schlotterbeck oder Hummels, also über die Innenverteidiger. Machen das ganz gut und spielen ja jetzt wirklich diese Vertikalpässe oftmals auf Julian Brandt. So, Julian Brandt ist auch der X-Faktor schlechthin. Spielt er zu hoch, was auch schon ein, zweimal in dieser Saison passiert ist, dann ist der BVB insgesamt sehr, sehr lahm oder sehr ineffektiv in der Spielgestaltung. Spielt er in diesen Zwischenräumen, wird gefunden, läuft halt im BVB optimal. Weil, ich weiß, Julian Brandt wird immer noch gerne ein bisschen manchmal unterschätzt, aber gibt nicht viel besser.
Von mir nicht, also in der Bundesliga gibt nicht
viel besser offensiv Mittelfeldspieler. Also sorry, aber
in den letzten zwei Jahren auch ordentlich an Konstanz zugelegt, das war ja mal so der Hauptkritikpunkt an ihm, aber also gibt wenig an ihm zu kritisieren im Moment.
Brandt würde auch um Stammplatz beim FC Bayern fighten, also easy. Also ist einfach so. Mittlerweile, auf alle Fälle. Hat vielleicht sogar momentan ein bisschen mehr Konstanz als Musiala. Ne? Musiala hat mehr Upside nach oben, ne? Also Potenzial nach oben dann irgendwann. Aber momentan, also Brandt. Reus kommt auch wieder in Form. Und Daniel Malen als quasi verkappter Flügelstürmer auch ein sehr, sehr wichtiges Element, weil wenn der in die Zwischenräume einrückt, Brandt und Malen, die können auf engen Raum sehr gut kombinieren. Also was der BVB wirklich geschafft hat im Vergleich zu den Vorjahren, ohne jetzt Spieler zu verpflichten ist, wenn die den Ball nach vorne bekommen über die Innenverteidiger, dann sind die in den engen Räumen viel, viel durchbruchsstärker, als es mal der Fall war. Der BVB war ja häufig eine Mannschaft in den letzten Jahren, die musste eigentlich immer wieder in der Breite spielen, weil in engen haben sie zu häufig die Bälle verloren. Mit Brandt und Malen, Reus mit Abstrichen und Niklas Füllkrug, sind die mittlerweile in den engen Räumen sehr, sehr gefährlich, wenn sie da ins Kombinationsspiel kommen. Ja, ist große Aber, manchmal sind sie ein bisschen schwach oder abstimmungsschwach in der Rückwärtsbewegung. Ich finde, vor allem mit Emre Can, um ehrlich zu sein, weil Emre Can ist der Meister des falschen Herausrückens. Also der rückt immer dann raus, wenn es zu spät ist. Das war jetzt mal der Fall gewesen. Ist grandios. Und Can aber auch nicht dabei. Also auch so eine Kombination mit Özcan und Sabitzer hat, glaube ich, aus meiner Sicht auch mehr Potenzial mittelfristig. Und gegen Newcastle zum Beispiel war es eine hervorragende Defensivleistung. Da hat alles gepasst. Die haben ein bisschen mehr auf Konter gespielt, ist richtig. Aber vor allem auch die Rückfallbewegung, das Auflösen vom Gegenpressing, hat alles gepasst. On point. Und ich meine, jetzt kann man sagen, klar, Spielplan war leicht. Aber die haben gegen Newcastle gewonnen. In Newcastle. Ja. Newcastle ist eine europäische Spitzenmannschaft mittlerweile. Die haben gerade Man United 3-0 auseinandergenommen.
Ja, PSG haben sie auch auseinandergenommen.
Eben. Also ich meine, ja, ich weiß, die haben jetzt nicht diese namhafteste Mannschaft, so. Namhafteste Mannschaft nicht unbedingt, aber da sind schon einige Granaten dabei und die haben gut investiert, die haben einen guten Trainer. Eddie Howe ist auch der schon irgendwie dann, also viele Engländer wollen ihn gerne als Gareth Southgate-Nachfolger haben, wobei ich glaube, der ist jetzt bei Newcastle, hat auch viel natürlich abbekommen dafür, dass er beim Saudi-Arabien-Club unterschrieben hat oder da weiter tätig ist für die. Ich glaube, der bleibt jetzt erstmal da. Ne? Wenn du schon einmal dann durchs fege Feuer gegangen bist, dann bleibst du wahrscheinlich am besten auch einfach da beim Verein. Die haben die geschlagen. Und das ist eine Leistung gewesen, die müssen erstmal andere Bundesligisten wiederholen. Weil gerade in England zu gewinnen, ist brutal schwer, wissen wir. Bayern müssen noch ins Old Trafford, wobei, na gut, das ist vielleicht machbar.
Ja, es ist machbar und es ist auch nicht mehr so entscheidend. Das muss man auch
sagen. Ja, richtig. Das letzte Spieltag, ne, ist dann wahrscheinlich auch egal. Dann spielt Pavlovic. Und aber deshalb, also BVB, also wenn ihr es schafft, auch in die Bayern, dann in diese vorderen offensiven Räume im Mittelfeld zu kommen, gegen die wie auch immer geartete Doppelsechs oder was, wer auch immer da spielt wird bei den Bayern, haben die echt eine gute Chance. Weil ich meine, da wird nicht Kimmich-Goretzka eingespielt dort nebeneinander spielen. Kimmich nicht dabei, Goretzka verletzt. Am Ende hast du irgendwie.
Wobei Goretzka noch zurückkehren ja. kann bis zum BVB-Spiel. Ja. Sagen wir Goretzka auf jeden Fall nicht fit, weil also 100% fit kann er nicht sein.
Weil die Frage ist immer, frage ich mich immer, Handbruch ist, wie stark dich das belastet.
Ja.
Weißt du, also jetzt rein vom, klar, in so körperlichen Zweikämpfen.
Von der Körperhaltung allein schon, ja.
Ja, wahrscheinlich, weil was passieren kann, ist, dass er sehr verkrampft an dem Arm so. Mhm. Weil quasi sein Körper nimmt so eine Schutzhaltung ein.
Ja, oder dass er sich so wegdreht oder sonst was. Oder
ja.
vielleicht auch unterbewusst vermeiden will, hinzufallen.
Mhm. Ja. Und auch, dass er quasi, was ja viele haben bei solchen Knochenbrüchen, dass sie dann so verspannt sind in dem Körperbereich. Weißt du, einfach, das kannst du nichts dagegen unternehmen. Dein Körper nimmt automatisch eine Schutzhaltung an.
Ja.
Ohne dass du es quasi steuern kannst. Also weiß ich jetzt nicht, wo er steht da und wie es da aussieht und was sie da an Möglichkeiten haben. Natürlich wird es wenig bessere medizinische Versorgung geben als beim FC Bayern oder bei denen, die dann für den FC Bayern mit denen kooperieren in so einem Fall. Aber kann natürlich ein bisschen schwierig werden. Ne? Genau, aber nehmen wir an, das spielt dann Goretzka auf der 6, nicht vollkommen fit. Leimer spielt eventuell, aber Leimer muss vielleicht auch in die Innenverteidigung und dann doch zurück, weil Kimmich nicht dabei ist. Und dann spielt irgendwie Kretzig als zweiter Sechser. Boah, das ist natürlich jetzt nichts, was den BVB eigentlich davon abhalten sollte, da in diese Räume hineinzukommen. Und das ist bei allem Respekt. Aber
was erwartest du da für ein grundsätzliches Spiel? Erwartest du, dass Dortmund eher proaktiv agieren wird und viel mit dem Ball auch agieren wird? Dass Bayern vielleicht auch Dortmund das überlässt, weil sie wissen, okay, Spielaufbau ist jetzt nicht hundertprozentig überragend beim BVB. Vielleicht können wir so das Ding gewinnen. Was für eine Art Spiel erwartest du?
Ein 50-50-Spiel in der ersten Halbzeit und dann kann ich mir vorstellen, dass sogar die Bayern dann eher an den Ballbesitz etwas mehr übernehmen. Weil so richtig der FC Bayern gibt eigentlich nur den Ballbesitz her, wenn sie nicht anders können. Also wenn die nicht rankommen, wie jetzt gegen Galatasaray in der ersten Halbzeit. Mhm. Aber da wollte ja Galatasaray auch dominant sein. Der BVB möchte ja gar nicht mal so dominant sein. Siehe wieder dieses Newcastle-Spiel. Selbst dieses Milan-Spiel zu Hause in der Champions League. Und wie gesagt, diese Champions League-Partien waren aus meiner Sicht ein besserer Gradmesser, weil, wie angesprochen auch von Leuten in der Kurve, also der Kurve auf mir ist ein Rot, dass die echten Gradmesser, wie gesagt, die waren eher in der Champions League, der Spielplan war ein bisschen einfacher in der Bundesliga, da gab es viele Duelle gegen Heidenheim und Co., wo du natürlich da als BVB irgendwie schon relativ dominant warst. Wobei, selbst gegen Bochum in den Anfangsphasen der Saison zum Beispiel, fand ich nicht, dass der BVB jetzt so drückt überlegen war. Also so dieses ganz dominante Spiel mit so 70% Ballbesitz wirst du vom BVB nicht sehen.
Ja.
Wollen die auch nicht, machen die auch nicht und sie sind eigentlich auch viel, viel besser, wenn sie ein bisschen mehr ans Umschalten kommen. Sie haben auch, das ist auch vielleicht auch noch so eine Sache unter Edin Terzic. Man kann es jetzt natürlich auch negativ sehen. Aber er hat es so ein bisschen geschafft, den BVB das ein bisschen auszutreiben. Diese langen Ballbesitzphasen zum Beispiel.
Hm.
Weil, wenn du es eben nicht kannst, dann musst du es auch nicht machen.
Ja, du hast die Spieler im Zentrum halt auch nicht dafür. Das hast du ja vorhin schon gesagt, genau. Du hast zwar Julian Brandt, aber durch den Verlust von Jude Bellingham hast du natürlich jetzt wenig Spielstärke im Zentrum. Das macht es natürlich schwierig. Und das war ja mein Ansatz gerade. Da könnte ja Thomas Tuchel jetzt auch sagen, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, der ja auch gerne mal pragmatisch agiert und gerne mal sagt, okay, wenn ich die Möglichkeiten dafür nicht habe, kann ich das nicht spielen, dass wir dann quasi zwei Mannschaften erleben, die gar nicht so gerne den Ball haben wollen.
Na super, dann bleibt er im Mittelkreis liegen.
Genau.
Was macht man dann? Kann ja nicht sein, dass der Schiedsrichter irgendwann abpfeift wegen Passivität der Mannschaft. Gab es schon mal.
Das wäre tatsächlich mal ein Topspiel, was wirklich interessant wäre dann.
Ne, da würde sich auch mal die Einschaltquoten ja nicht lohnen, ne? Wenn dann aus, wie sagen die immer, aus 365 Ländern oder sowas,
da gibt's gar nicht die Länder. Diese horrenden Summen.
Ja, aber es ist ja auch, weißt du, dann wird auch mal erzählt, dass also quasi 780 Länder das übertragene Spiel. Das wird ja immer so klar, in über 200 Ländern, wo ich dann manchmal so auf die Landkarte schaue und denke, wie schauen die Menschen das teilweise in, also Das ist wahrscheinlich dann einfach so, dass, also mal abseits vom ganzen Thema, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass dann wahrscheinlich ESPN oder so, weil die auch noch in irgendwelche Länder übertragen einfach, ne?
Hm.
Also es ist nicht so, dass da eine extra Coverage dieses Spiels gibt in Guyana oder sowas.
Ja.
Also nur mal so am Rande. Egal. Man kann ja alles ein bisschen verschönern und auch nochmal ins Exorbitante treiben. Rein von den Zahlen her. Aber ich glaube eben, dass die Bayern ein bisschen Probleme haben werden. Wenn jetzt Dortmund nicht aggressives Pressing spielt, werden die Bayern Probleme damit haben, den Ballbesitz herzuschenken quasi. Also trotzdem liegt es dann im Bayern-Spiel eher, Ballbesitz zu haben, von hinten aufzubauen. Lieber mal den Ball nochmal querschieben, lieber zurückpassen wieder auf die Innenverteidiger, dann wieder ein Anspiel zu machen. Also ich glaube, Dortmund wird da jetzt dann eher sogar vielleicht ein bisschen passiver spielen, nicht unbedingt so krasses Angriffspressing spielen, um die Bayern sogar ein bisschen in diesen Ballbesitz hineinzulocken.
Ja, ja. Das.
Und Dortmund ist es eher gewohnt, mal aus so einer Kontersituation oder aus so einer Art Konterspiel heraus dann Torchancen zu kreieren. Die Bayern haben es jetzt ein bisschen gelernt gegen Gala und gegen Darmstadt, die ja so ein bisschen ansetzen, durften sie mal ein bisschen kontern. Aber es sah auch nicht so geil aus. Gut, gegen Darmstadt wurden eine rote Karten rausgeholt quasi.
Ja,
aber es ist eben auch Darmstadt.
War aber auch interessant, mal ein Fußballspiel zu sehen mit so viel Raum, dadurch, dass eben drei Spieler nicht auf dem Platz standen.
Ja, stimmt, das war auch ein bisschen richtig, beziehungsweise als dann einer schon mit Rot runter war, ne, dann hat man schon gemerkt, wie viel da eigentlich Platz war. Ja, stimmt, aber das ist eine ganz komische auch Dynamik dann gewesen quasi.
Ja.
Aber ich denke einfach, dass die Bayern, und ich meine, Tuchel wird dann auch nicht unbedingt seine Mannschaft dazu ermutigen, auf den Ballbesitz zu verzichten. Ich meine, ich glaube, das ist ein ganz komisches Signal an das eigene Team.
Ja. Aber wie sollte der FC Bayern dieses Spiel deiner Meinung nach angehen? Also was sind die taktischen Möglichkeiten einerseits, die der FC Bayern jetzt gegen Dortmund hat? Du hast die Stärken erwähnt vorne, gerade wenn sie in die engen Räume kommen, wenn sie Brandt ins Rollen bekommen. Das ist sicherlich ein Punkt, wo die Bayern wach sein müssen, wo sie versuchen müssen, taktisch eben diese Räume zu schließen. Der andere Punkt ist, das hast du auch schon erwähnt, das Aufbauspiel des BVB, das relativ schwankend ist, sage ich mal, das nicht so überragend ist, ist vielleicht die Offensive, die ja das ist, was beim FC Bayern in den letzten Wochen einigermaßen funktioniert hat, wo man zumindest regelmäßig Tore gemacht hat, ist die Flucht in die Offensive vielleicht das, was Bayern versuchen sollte in diesem Spiel?
Ja. Das wäre jetzt meine Antwort gewesen. Also aus meiner Sicht, es gibt nur, also die beste Möglichkeit ist, am besten einen Sechser drauf haben, Müller, Musiala, Doppel-Acht oder dergleichen oder vielleicht Sané und Musiala, Doppel-Acht. Du musst vorn 4-5 Positionen besetzt haben, den Ball so schnell wie möglich nach vorn spielen und dann dort vorn den Ball halten und immer auf Gegenpressing setzen. So kannst du am ehesten BVB aus meiner Sicht knacken. Weil was der BVB nicht kann, ist, sich so von hinten aus der Enge raus zu befreien. Wenn die ein bisschen Platz haben, ein bisschen Zeit, kriegen die den Ball zu Brandt. Aber wenn Süle und Co. sich da hinten aus der Enge befreien müssen, weil gegengepresst wird, dann macht der BVB Fehler. Weil dann kommen die Anspieler auf Wolf, dann kommen die auf Benzemaini und dann weiß man ja, was daraus entstehen kann womöglich. Ne? Schnelle Ballverluste wieder. Also aus meiner Sicht, auch wenn das für die Bahn vielleicht ein bisschen counterintuitive ist in dem Moment, aber eigentlich musst du voll offensiv spielen und den Ball so schnell wie möglich nach vorn bringen und dort dann über deine spielstarken, ballsicheren Akteure den Ball festmachen und nach Ballverlusten sofort draufgehen, dich nicht fallen lassen. Weil du hast sowieso nicht die Abwehrkette, um tief zu verteidigen.
Ja.
Weil, nehmen wir mal an, also da spielt Kim in der Innenverteidigung, vielleicht spielt Leimer auf der 6 und dann spielt, ich sage jetzt mal, Masrahi
in der 3. Upamecano könnte eine Option übrigens sein, der ist Anfang der Woche wieder ins Mannschaftstraining
richtig,
eingestiegen.
Ja.
Auch da die Frage, wie fit ist er jetzt schon, kann er spielen? Aber ja, im Worst Case ist es halt wirklich Leimer, Masrahi etc.
Richtig. Ist es eine Abwehrkette, die du wirklich dann die tief verteidigen sollte? Ist es eine, die wirklich auch klassische Strafraumverteidigung beherrscht?
Da muss ich an Pep Guardiola mal denken. Der hat 2015, war es glaube ich im April, ein Auswärtsspiel beim BVB sehr überraschend defensiv gestaltet. Damals hat Bayern viele Verletzungen gehabt, hatte mit Fitness auch zu tun. Kann mich erinnern, ich glaube, Boateng, Benatia und Dante haben in der Innenverteidigung gespielt, in der Dreierkette. Dann,
war Martinez nicht auf der 10?
Nee, Martinez war gar nicht dabei. Der hat gar nicht mitgespielt.
Also es gab mal ein Spiel, als Martinez mal auf der 10 war. Das war auch interessant.
Da haben Rafinha, Bernat, haben, glaube ich, die Flügelverteidiger gespielt. Dann hast du ein Zentrum mit Schweinsteiger, Alonso und Philipp Lahm gehabt und vorne Müller und Lewandowski. War dann so ein 5-3-2, was aber mit 6 gelernten Verteidigern sehr, sehr defensiv auch interpretiert wurde. Da hat sich Dortmund damals die Zähne ausgebissen. Ja.
Aber fällt dir was auf? Da hatten sie 3 richtige Innenverteidiger. Ja. Und 2 Außenverteidiger, also Bernat und Rafinha.
Sogar 3 mit Philipp Lahm, wenn man so will.
Der ja, Zentrum genau. Aber hat. Weißt du, zumindest also die Abwehrkette war besetzt mit klassischen Verteidigern und Benatia oder wer auch immer, ne, Boateng, die können diese Position bespielen. Die haben die schon x-mal in ihrer Karriere auch zu jedem Zeitpunkt gespielt. Aber das hast du ja jetzt in dem Fall nicht. In dem Fall ist ja eher so, dass vorn dann 5, 6, 7 Spieler, die quasi diese ganzen Positionen besetzen können. Und das hinten eben nicht diese Spieler. Ja, ich weiß, Guardiola hat immer mal so ein paar Ideen gehabt. Kann ich mich erinnern, es gab mal ein Spiel der Bayern in Dortmund mit Martinez in der ersten Halbzeit auf der 10 mit langen Bällen und ihm quasi als Kopfballweiterleiter. Was hochinteressant war. quasi, er hat immer die Kopfbälle dann weitergeleitet, ich glaube, in Richtung Lewandowski. Gegen Dortmunds damalige Doppelsechs, die ja keine Chance hatte in Luft gegen Martinez. Gut, aber aus meiner Sicht sehe ich jetzt momentan auch nicht diese Möglichkeiten. Du kannst nicht so stark experimentieren, weil das konnte Guardiola ja nur deshalb, weil er damals so viele personelle Optionen hatte. Also er konnte Martinez davor ziehen. Aber du kannst jetzt sowas ja nicht tun. Du kannst jetzt nicht sagen, ey, wir haben ja noch einen Sechser, den können wir mal auf die 10 stellen für lange Bälle oder dergleichen. Die ganze Option gibt es momentan ja gar nicht, weil du hast ja nur noch 13 Spieler. Oder wie viel? Also es sind echt, ich meine, klar, du hast jetzt mit Upamecano und Goretzka 2, die eventuell fit werden. Das ist natürlich auch schon brutal, ne? Also 2, die eventuell fit werden. Und wenn dann beide spielen. Auch schön. Ich meine, Masraoui ist krank jetzt gewesen. Und die Frage, wie viele Ibuprofen er nehmen muss.
Musiala war ja auch ein bisschen angeratscht, wie man so schön sagt.
Ja, in der Fachsprache.
In der Fachsprache, genau. Ja. Du bist der Doktor.
Ja, aber nicht in dem Bereich. Nee, tut mir leid. Ich kann, Hals, Nasen, Ohrenentzündung kann ich alles nicht voneinander. Alles leid. Klar, Kane war leicht angeschlagen. Also natürlich auch, also hast du anscheinend ein halbes Invaliden-Team da dann auf dem Feld stehen. Ja, aber natürlich auch im Großen und Ganzen, auch mit Blick dann auf die Winterpause, es kam jetzt diese Aussage von Uli Hoeneß, also auf alle Fälle wird Tuchel wird die Neuzugänge bekommen, die er möchte. Und dann hat Tuchel so spaßeshalber gesagt, dann wird es teuer. Klar, das war alles Jux und Dollerei vor dem Saarbrücken-Spiel. Aber ehrlicherweise, ich meine, der Kader ist einfach auch ultra dünn. Und dann hast du auch so ein paar Kandidaten dabei, wie jetzt Goretzka, die einfach auch immer gut dafür sind, verletzt zu sein. Ja. Nichts gegen Goretzka jetzt persönlich, aber er neigt leider dazu. Und bei den Innenverteidigern wirkt es ja auch gerade so, dass echt so ein bisschen. Und was auch bei De Ligt, wurde jetzt auch gesagt, die ist wieder dieselbe Kapsel. Also hat zumindest Tuchel gesagt, also bei dem Innenbandteilabriss, wie auch immer. Wobei ich mir mal sagen lasse, also Teilabriss ist eigentlich wie Abriss quasi. Hm. Du musst ja sowieso fixen, also, oder es muss ja sowieso was gemacht werden. Ne? Ja. Wie auch immer du das dann machst, ob konservativ oder nicht, aber es muss quasi wieder verheilen und das ist dann fast egal. Da ist natürlich auch die Frage, ob er vielleicht dann wieder zu schnell wieder da war oder dergleichen. Also da bin ich jetzt kein Experte, aber wenn dann wieder quasi die identische Verletzung kommt, fast. Wirkt fast so ein bisschen.
Ja, es ist interessant. Dann mach doch mal zum Abschluss eine Aufstellung. Du bist jetzt nicht mehr Uli Hoeneß, sondern du bist jetzt Thomas Tuchel.
Ich habe eine Persönlichkeitsstörung anscheinend.
Welche Elf würdest du auf den Platz bringen?
Ja, also im Tor steht ja mal Peretz. Ich weiß, also im Tor steht Manuel Neuer. Mhm. Dann spielt Kim. In der Innenverteidigung, neben einem wiedergenesenen Upamecano, den würde ich spielen lassen, Davies links und Masraoui rechts, ich gehe mal davon aus, dass der, weil er krank war, dass er spielen wird, dann spielt Konrad Leimer als einziger Sechser und Musiala spielt neben Leroy Sané auf der Doppel-8,
spannend.
Coman und Gnabry auf den Außenstürmerpositionen, Harry Kane spielt dann vorn zentral. Und mein Ass im Ärmel ist natürlich Thomas Müller in der zweiten Halbzeit.
Interessant. Thomas Müller wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen, der jetzt nicht die allerschlechteste Verfassung hat. Ich finde, der war gegen Saarbrücken auch einer der besseren Spieler, nicht nur wegen seines Tores. Ist jetzt auch nicht so schwer in der Bayern-Mannschaft, die da gespielt hat, einer der besseren.
Ich wollte gerade sagen, du bist der Netteste im Gefängnis. Ne?
Ja, ja,
ist das ein Kompliment, oder?
Aber grundsätzlich natürlich auch, weil wir ja vorhin gesagt haben, Dortmund vielleicht übers Pressing zu bekommen. Müller ist natürlich ein brutal intelligenter Pressingspieler. Das wäre natürlich auch eine Option zu sagen, den von Anfang an zu bringen. Vielleicht statt Gnabry. Und dann ziehst du Müller auf die Position, wo du Leroy Sané hattest und Leroy Sané nach außen. Lässt Leroy Sané vielleicht trotzdem ab und an einrücken und von Davies hinterlaufen etc. Kennen wir ja alles das Spiel. Aber Müller dort zu haben als jemanden, der im Pressing Dortmund richtig beschäftigen kann, zumal jetzt auch Müller in Dortmund-Spielen immer noch mal dreimal motiviert ist, schon auch interessant.
Hat anscheinend was gegen Westfalen oder so. Nein, aber ich habe eben eine andere Herangehensweise. Ich denke mir, Ballsicherheit im Zentrum. Sané und Musiala haben ein bisschen mehr höhere Ballsicherheit als Müller.
Ja.
Für die Anspiele. Und auf den Außenbahnen versuche ich so viel wie möglich Athletik zu bringen, weil mein Pressing-Ziel, also quasi, ich will den Ball nach außen leiten. Ich will also die Mitte blockieren mit drei Spielern plus Leimer. Und will, dass der Ball von Dortmund nach außen gespielt wird. Und dann gehe ich mit voller Athletik, mit vollem Tempo, mit Coman, Davies, der mal nachrückt, oder eben Gnabry, dann voll auf die Außenverteidiger. Die teilweise beim BVB dazu neigen, ein bisschen panisch zu werden, wenn sie attackiert werden.
Fast also schon traditionell. So
viel, ja, es ist anscheinend Vereinskrankheit, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber gerade Außenverteidigerposition ist schon auch ein Problem beim BVB. Also, eigentlich schon längerfristig in der Vergangenheit. Aber wenn ich jetzt schaffe, da viel Athletik, viel Tempo, viel Dynamik auf den Außenpositionen zu haben, kann ich da dadurch dann das Pressing nach dem Auslösen des Pressings dort quasi die Balleroberung vollenden. Das wäre so mein Ansatz. Deswegen würde ich eben auch mit Davies und Masrahi, der ein positionsintelligenter Spieler ist, habe ich auch noch zwei Außenverteidiger, die da eine gewisse Komponente reinbringen. Und deshalb, das wäre so mein Ansatz. Und Müller wäre dann eben meine Punchkarte in der zweiten Halbzeit quasi. Weil da würde ich dann wiederum auch darauf setzen, dass der Müller mit bei sagen wir mal, 35 Minuten Restspielzeit einer ist, der sehr, sehr schnell reinkommt in ein Spiel. Vielleicht sogar schneller reinkommt als ein Musiala oder ein Sané. Heißt also, wenn ich ihn dann reinbringe, kann er dann wiederum schnell ins Spiel reinkommen und vielleicht eine etwas müdere Dortmund-Mannschaft dann vorn kaputt spielen. Oder kaputt schießen, oder wie auch immer. Weil ich glaube auch, zu welchem Gnabry ist ja keiner, der jetzt die 90 geht.
Ja, dort.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen. Für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Hat mich überzeugt. Können wir so machen, können wir so machen.
Alles klar, du bist mein Sold Löw.
Ja,
bitte mach mal das Training, ich gehe jetzt.
Dann soll das so sein. Ja, das machen wir so.
Ja. War das jetzt das, was ich gerade geglaubt habe, dass es war? War das der Wortwitz, der kam, der kommen musste quasi?
Ja, der kam einfach so rausgesprudelt bei mir. Eine Frage habe ich dann doch noch zum Abschluss, nämlich die habe ich fast vergessen. Eigentlich hätte die ganz gut ins Kimmich-Segment vorhin gepasst. Auf Instagram hat mich jemand gefragt, wie es denn jetzt weitergeht im Mittelfeld. Da haben wir so drüber gesprochen. Da gab es ja verschiedene Gerüchte. Also unter anderem Philips wurde jetzt neulich mal diskutiert, dann Palinha wurde diskutiert, der war ja schon in München sogar. Goretzka, wie geht's bei ihm weiter, etc., dieses ganze Holding-Six-Thema. Wie geht das deiner Meinung nach aus? Also wo geht's da hin? Was würdest du machen? Was glaubst du, was passiert? Kommt jetzt im Winter sogar schon jemand?
Ja, ich denke, im Winter kommt jemand. Winter kommt jemand auf alle Fälle. Also wenn es irgendwie in so ein Leihgeschäft mit Kaufoption ist oder dergleichen. Oder irgendwas. Aber ich denke auf alle Ich denke immer noch, dass man bei Palhinha hinterher ist, zumindest. Weil man müsste es eben mit mehr Vorlauf machen, um irgendwie Fulham quasi die Möglichkeit zu bieten, jemanden zu holen als Ersatz. Mhm. Das ist das Entscheidende. Das war ja das Entscheidende eigentlich auch, dass der Transfer nicht funktioniert hat. Weil quasi die wollten dann, glaube ich, McTominay holen und es war dann der letzte Tag und dann ging das nicht und dann ist das Ding eben durch gewesen. Ne? Deshalb kann ich mir schon vorstellen, wenn jetzt Fulham ein bisschen Anlauf hat dafür, jemanden fürs defensive Mittelfeld zu holen oder fürs zentrale Mittelfeld, dann wäre das eine Option. Zum Beispiel gibt es ja einen Ex-Bayern-Spieler, der bei Tottenham spielt, der mit Fulham in Verbindung gebracht wurde.
Ja, der Höberg?
Ja.
Das ist...
Das hat einen Moment gedauert.
Ja, jetzt muss ich... Ich muss zugeben, ich habe parallel gerade so ein bisschen in den Newsletter von Thomas Müller reingelinst, der gerade per Mail geschickt wurde. Ich überlege gerade, ob hier irgendwas dabei ist.
Newsletter von Thomas Müller?
Ja, in der Tat, da habe ich mich irgendwann mal für angemeldet.
Es gibt... Aber wer schreibt den, ist die Frage. Ich glaube nicht, dass Thomas Müller selber schreibt.
An manchen Stellen könnte man es tatsächlich glauben, weil es ist teilweise sehr, sehr, Müller hat ja so einen Boomer-Humor, ne? Und das ist tatsächlich an manchen Stellen sehr boomerig geschrieben.
Ne, hat er wahrscheinlich einen geholt, so einen Ghostwriter, der so
das kann genau, sein, ja, klar.
So einen 55-Jährigen hat er da geholt.
Es wäre natürlich wahrscheinlich.
Mit so einem bajuwarischen Humor irgendwie so ein bisschen daher, ne?
Nee, aber Höberg, red ruhig weiter.
Ja. Weil der wurde mit Fulham in Verbindung gebracht. Ich wollte jetzt einfach nur den Kreis schließen. Das quasi der Ex-Bahn-Spieler geht vielleicht zu Fulham, weil der momentan bei Spurs eher Einwechsler ist. Und die holen den. Und dafür kommt dann Palhinha zu Bayern. Das war jetzt einfach mal so meine Spekulation dahingehend, was passieren könnte. Ansonsten könnte ich mir sogar vorstellen, dass übrigens auch die Bayern noch in das ganze Rennen, bin ich ganz sicher, um hier Quetraogo einsteigen. Mhm. Von Schalke, weil Leipzig jetzt interessiert ist. Das ist ganz interessant übrigens. Anscheinend, was ich jetzt rausgefunden habe, hat der zwei verschiedene Ausstiegsklauseln.
Ja.
Eine hohe fürs Ausland.
Und eine niedrigere für Inlandclubs, ja.
Ja. Deswegen war auch mal irgendwie im Gespräch gewesen, also anscheinend, weil Brighton war zum Beispiel interessiert, die müssten 20 Millionen zahlen anscheinend. Okay. Und RB Leipzig ist davon überzeugt, die müssten nur 7 Millionen zahlen.
Ja.
Da habe ich mir überlegt, okay, also den, dass da vielleicht Bayern sogar schon wieder einsteckt, oder vielleicht sogar irgendein Deal macht mit Schalke, der darf noch das halbe Jahr, weißt du, bei Schalke bleiben quasi.
Hm. Gerüchte gab es ja
schon. Ja, klar. Und ich meine, das ist jetzt für mich genau so ein Spieler, auch wenn der jetzt erstmal kurzfristig keine Verstärkung ist, der ist auch offensiver Mittelfeldspieler, du brauchst jetzt da nicht unbedingt einen, aber ich sage nur trotzdem, auch das ist einer fürs Mittelfeld, den man sich holt oder vielleicht holt, um einfach da noch ein bisschen, noch ein bisschen Breite zu schaffen. Ja, und ansonsten, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sogar Bayern auf zwei Mittelfeldspieler aus ist, vielleicht so ein Top-Transfer wie in Palhinha und vielleicht so eine Art Marc-Rocker-Transfer quasi. Also, oder es gab ja immer mal so einen, der noch geholt wurde, ne? Also, der jetzt nicht unbedingt Aussicht hatte, dann wirklich viel zu spielen, aber der so geholt wurde, um nochmal das Ganze etwas zu verstärken. Manu Kone.
Mhm. Interessant, ja. Gab es in der Vergangenheit irgendwie vor anderthalb Jahren oder so, gab es, glaube ich, mal Gerüchte.
Ich kann mir vorstellen, dass dann so Palhinha ja vielleicht der quasi Königstransfer wäre im Winter fürs Mittelfeld, also fürs zentrale Mittelfeld. Aber dann vielleicht auch noch ein zweiter geholt wird, einfach um da noch mehr Breite zu schaffen. Weil ich meine, Gravenberg weg und irgendwie, es fehlt ja echt ein bisschen an Tiefe auch und an Tiefe und Breite quasi da im zentralen Mittelfeld. Gerade auch angesichts dessen, dass dann vielleicht Leimer in der Innenverteidigung aushelfen muss oder dass eben Goretzka verletzt ist. Und da kann ich mir vorstellen, dass es so eine Art Marc-Rocker-Transfer gibt. Sprich, irgendein Spieler, der schon auch unter der Maßgabe, der wird jetzt nicht sehr viel spielen, zu Bahn kommt. Also so Manu Kone zum Beispiel wäre jetzt so einer, der mir als erstes einfallen würde. Ne? Einfach so ein Typ, der dann so diese vierte Position besetzt im Mittelfeld.
Ja, ein bisschen Breite würde dem FC Bayern dort auf jeden Fall gut zu Gesicht stehen.
Und wenn so einer da reinkommt, zum Beispiel jetzt gegen Saarbrücken, oder jetzt gegen den BVB, ne? Muss sagen, klar, ist ein gewisser qualitativer Verlust im Vergleich zu Kimmich zum Beispiel. Aber wenn du einen Manu Kone hast oder ich sag mal so einen Dennis Zakaria, so vom Niveau her quasi, dann hast du aber nicht komplett einen kompletten Qualitätsverlust, sondern du hast einen, der ein nicht ganz so starkes momentan auch, aber trotzdem ein kompetenter Mittelfeldspieler ist. Also deshalb, weil die Calvin Phillips dran Gerüchte finde ich interessant und ich kann man nicht vorstellen, dass City den einfach jetzt im Winter abgeben wird.
Deswegen, wenn dann im Sommer. Ich auch nicht. Und wenn dann auch für viel Geld. Also ob Bayern das bereit
ist
zu bezahlen.
Ich meine, der ist auch mit Blick auf die Europameisterschaft, ne? Also der will ja dann spielen. Und wenn er kommt, klar, ich meine, er würde wahrscheinlich schon spielen, aber es wäre jetzt auch nicht so eine, also es wäre jetzt nicht so eine Gegebenheit, dass er spielen müsste dann quasi. Also ich meine, er würde sich auch duellieren mit anderen um diese Position.
Wir werden es weiter beobachten. Wir werden schauen, was im Mittelfeld passiert. Wir werden schauen, was im Knüller gegen Borussia Dortmund am Wochenende passiert. Ob es tatsächlich so ist, dass Borussia Dortmund die 70% Eckner-Chance zum Sieg nutzt oder ob der FC Bayern seine 30% ausspielen wird. Wir sind gespannt. Wir werden es nächste Woche auch besprechen. Natürlich im Podcast. Wir nehmen nächste Woche am Donnerstag auf. Die Gäste dafür stehen auch schon fest. Ihr könnt euch auf ein altbekanntes Gesicht freuen aus der Mirsan-Rot-Vergangenheit. Werde noch nicht verraten, wer es ist, aber es ist ein altbekanntes Gesicht oder besser gesagt in Podcast-Sprache eine altbekannte Stimme. Ja.
Mario Gomez.
Ich lasse es offen, ob er es ist. Vielleicht ist es. Vielleicht ist es nicht. Mal schauen. Erwartungen sind auf jeden Fall jetzt riesig.
Ich hatte auch was. Also wenn es nicht Gomez ist, dann muss es dann ist es Robben.
Ja,
das wär sehr geil, um ehrlich zu sein.
Ihr müsst oder der Gast muss sich auf jeden Fall daran messen lassen, an den Vorschlägen, die du jetzt gemacht hast. Konstantin, okay. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Hat wieder großen Spaß gemacht, mit dir über die Spiele zu sprechen und auch vorauszublicken auf das, was jetzt ansteht. Ja, ich glaube, ich zumindest gehe wieder ein bisschen schlauer aus dieser Sendung raus als vorher und unsere HörerInnen hoffentlich auch. Danke.
Ja, vielen Dank und grüße natürlich wieder mal an die Kurve. Also die Kurve von Mirsan-Rot, die ja wahrscheinlich dann auch gerade so ein bisschen am eigenen Taktikboard zu Hause, einige sitzen gerade da und denken, wie spielen die Bayern jetzt? Oh Gott, wen haben wir denn da noch? Gerade werden auch, ich glaube, die Aufrufe auf transfermarkt.de der U19 der zweiten Mannschaft sind gerade sehr, sehr hoch.
Ja, du hast auf jeden Fall Unterstützung geliefert mit deiner Aufstellung. Also da werden jetzt einige nochmal so zurechtschieben. Ah, wenn der Eckner das so sagt, dann mache ich mal das.
Und vielleicht bringe ich in der 70. doch noch den Pavlovic. Ist ein beidfüßiger, technisch starker Spieler, der leider noch ein paar Kilo Muskelmasse vielleicht zulegen müsste.
Ja, und ein bisschen körperlich auch dabei zu sein.
Ja, richtig.
Gut, dann bis nächste Woche, liebe HörerInnen. Und nochmal danke, Konstantin. Bis bald, macht's gut. Ciao.
Wir träumen von dir. Unser Welt ist da.
Mirsan-Rot. Der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.